Max, oh, wir müssen reden.
Perfektes Timing.
Ja, ich habe jetzt auch tatsächlich den Timer runterzählen sehen. Und das, ja. Prost, ich habe jetzt seit langer Zeit mal wieder ein Bierchen hier aufgemacht.
Bierchen? Ich hatte die letzten Tage für meine Verhältnisse exorbitant viel Alkohol.
Warum das?
Vorgestern war mein Hochzeitstag.
Ui, Gratulation.
Danke. Gratuliert man da überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Und da waren wir was essen und dazu haben wir halt Cocktail getrunken und danach noch irgendwie ein Bierchen. Und danach war noch hier von Koljas besten Schulkumpel.
Der hat auch eingesoffen.
Der Vater hatte Geburtstag und die wohnen hier direkt gegenüber. Und dann sind wir da noch auf den Absacker hin. So, das war das eine Mal. Und dann war gestern, war noch ein Freund von uns, also ein paar Freunde von uns saßen in einer Bar nicht weit weg und Diana hatte die auf Find My Friends gesehen und hat mir dann geschrieben, dass die da sind und dann bin ich da noch vorbeigegangen und habe auch noch ein Bier getrunken. Aber
ich sag dir, Post-Privacy führt zu Alkoholismus.
Das war total lustig, weil wir hatten danach so ein also ich habe halt so irgendwie per WhatsApp geschrieben, so eine Nachricht, hey, Diana hat dich vor der etc. Bar gesehen zu, oder vor der Bar gesehen zu haben, Post-Privacy, also vor der und der Bar gesehen zu haben, ist die etc. Bar hier und dann saß ich da irgendwann dann mit denen und warum hat sie nicht Hallo gesagt, als er vorbeigegangen ist und so. Und dann habe ich so, die hat euch nicht gesehen, die hat euch auf Find My Friends gesehen. Und das hat dann zu einigen aber wir haben uns noch nirgendwo eingecheckt und der wusste nicht mal, dass er seine Position mit Diana teilt.
Geil, ne? Ja, ich meine, das vergisst man halt auch, ne? Ich glaube, ich habe auch ganz viele Leute, von denen ich mal irgendwann freigegeben habe und ich glaube, ich die jetzt auch mal gucken können, wo ich bin, obwohl ich, ja, aber die einzige, die, glaube ich, wirklich die ganze Zeit immer trackt, wo ich bin, ist meine Mutter.
Ja,
also das ist wirklich so, ne, also die guckt halt echt jeden Tag mindestens, keine Ahnung, 5 Mal, wo ich gerade wieder bin. Und wenn wir dann telefonieren, macht sie mich immer auch, ja, wo warst du denn gestern? Oder und so weiter und so fort. Ist aber auch so irgendwie, ich habe jetzt mal angerufen, weil ich habe gesehen, du bist wieder zu Hause.
Ja.
Und so, also solche Sachen, ne? Und das ist dann immer sehr bewusst, aber auch ganz, ganz niedlich immer. Also, genau.
Meine Mutter hat während der Party angerufen. Also als wir da auf dieser Party kurz waren hier gegenüber, so, ja, ich habe gesehen, dass dein Telefon die ganze Zeit hier direkt in der Straße ist und so. Also die wohnen uns direkt gegenüber hier. Und ich dachte schon, ihr hättet das irgendwie im Auto liegen lassen oder sowas. Und dann
ach, deine Mutter trackt dich auch, ja.
Meine Mutter trackt mich auch, ja. Ich hab noch meinen ehemaligen Manager bei Facebook. Der ist gerade in Oslo.
Digitale Nabelschnur.
Ja, ja. ja, ich finde das ja, das hat auch gestern zu einem merkwürdigen Gespräch geführt, weil das war so, ich habe dann halt so, ja, ich sehe auch Dianas Position immer und sie sieht halt meine und so und das führte dann zu so, und wie kommt ihr damit klar und so und dann habe ich so, also sorry, das ist jetzt keine neue Diskussion mehr für mich, wir haben das seit irgendwie 2011 oder sowas nutzen wir das beide, also das ist jetzt wirklich, das ist jetzt keine neue Sache, dass wir gegenseitig unsere Position teilen oder sowas. Das ist einfach meine Realität seit einem Jahrzehnt oder sowas. Und das war so irgendwie so, das, man merkte so richtig, dass da Welten aufeinander prallten.
Ja, witzig eigentlich.
Ich sehe ja auch immer deine Position und du siehst immer meine Position.
Ja, theoretisch. Also ich gucke da halt immer nie rein, dieses Find My Friends. Wie heißt es? Find My, ne? Irgendwie
Find My heißt das.
Ne? Wo ist das auf Deutsch?
Genau. Außer auf der Apple Watch, da heißt es Personen finden. Da ist es total scheiß übersetzt, warum findet man das nicht? Weil da kann man jetzt ja mittlerweile viel mehr finden als nur Personen. Da kann man ja auch Geräte finden. Also jedes Gerät, was ich besitze, kann ich darin finden. Und es gibt ja auch diese AirTags.
Ja, genau.
Die kann man damit finden und Third-Party-Hersteller können ja da auch ihre Sachen anbieten, zum Beispiel es gibt dieses Fun-Move-Fahrrad, das man über Find My finden kann und sowas, also da kommt schon einiges zusammen und ich muss ja sagen, diese AirTags, das ist ja durchaus praktisch, das ist
benutzt du die?
Mhm. Ich habe ja meine Wasserflasche. Da okay. hängt so ein Ding dran. Und nicht jetzt, weil die Wasserflasche irgendwie ein sonderlich wertvoller Gegenstand wäre. Also ich meine, der hat der AirTag dürfte so teuer sein wie die Wasserflasche oder vielleicht fast so teuer. Aber ich stell die einfach so häufig in meiner Wohnung irgendwo ab und weiß dann nicht mehr, wo sie ist und finde sie nicht mehr, dass ich halt so ein AirTag dran gehängt habe und dann kann ich jetzt jederzeit, kann ich es pingen lassen und dann weiß ich, wo es ist oder eben über die App tracken lassen. Und so für andere Sachen, ich habe einen am Schlüssel dranhängen, ich habe einen in meinem Rucksack stecken und habe ich das schon mal gebraucht? Ich habe es einmal gebraucht, also da heißt nicht wirklich gebraucht, da hat es mir nur so ein bisschen Ruhe gegeben. Da hatte ich so plötzlich, weißt du, war ich unterwegs, so wir waren irgendwie, haben einen Ausflug gemacht und ich so, scheiße, mein Schlüssel ist weg. Und dann war mein erster Gedanke, wahrscheinlich habe ich ihn zu Hause vergessen. Aber dann konnte ich halt nachgucken. Habe ich halt gesehen, ja, der ist zu Hause, alles gut, kein Problem. Brauche ich mir jetzt keine Sorgen zu. Wohingegen, wenn es ansonsten so, ja, wahrscheinlich ist er zu Hause, aber ich muss jetzt erstmal eine Stunde Auto fahren und wenn er da nicht ist, dann kann ich nochmal eine Stunde in die andere Richtung wieder fahren und muss dann da wieder gucken und weiß der Teufel was. Und da war das schon echt ganz angenehm. Und am zweiten Tag, also Collier ist jetzt zur Schule gekommen, ich weiß nicht, war das schon letztes Mal der Fall?
Wir haben, glaube ich, nicht ausführlich drüber geredet, okay. Auf jeden Fall.
Collier ist zur Schule gekommen und direkt am zweiten Tag hat er gesagt, so, ich will alleine zur Schule gehen.
Okay.
Und wollte das...
Seid ihr ihm schon peinlich?
Das ist nicht mehr lange hin. Nee, dafür ist er noch zu klein. Aber das ist so, das habe ich auch schon gesagt, wir werden dann, das ist hier, der geht hier in die Schule an einer, also da ist hinten ein Park. Und wir sind hin und wieder mal in der Mittagspause sind wir einfach noch im Park und so, haben uns dann schon gedacht, da können wir uns auch mal einen Zaun stellen und Kolja! Wir nein, hier! das geht dann
ganz schön. Also als ich in der Grundschule war, da waren mir meine Eltern noch nicht peinlich, aber
ja.
Was mir peinlich war, wenn meine Mutter dann immer so das Taschentuch rausgeholt hat, draufgespuckt und dann irgendwie mein Gesicht aufgewischt hat.
Ich glaube, das machen Eltern. Also ich mache das nur. Ich habe das noch nie gemacht.
Das fand ich sehr
entwürdigend. Obwohl nie ist jetzt vielleicht eine Lüge, aber ich glaube, ich habe noch nie draufgespuckt und so dieses Bedürfnis, dass das Kind irgendwie einen dicken dreckigen Fleck plötzlich irgendwo aus nichts im Gesicht hat. Die Situation kenne ich. Und dass man es halt nicht einfach so runterkriegt, das kenne ich auch. Aber ich hab nie dieses Anspucken gemacht und ich habe es auch noch nie in der Schule gemacht. Also das ist geht ja eh nicht, weil er hat ja eh die ganze Zeit eine Maske auf. Insofern sieht man ja sein Gesicht auch gar nicht. Ja. Und genau, und da wollte er direkt am zweiten Tag zur Schule gehen, alleine. Wollte er seitdem auch nicht mehr, muss man auch sagen. Und dann haben wir es quasi und er war bereit, aber wir definitiv nicht. Und dann haben wir ihn noch ein paar Straßen weiter gebracht, dann haben wir ihn dann irgendwo allein gelassen und so. Und dann habe ich ihm auch so ein AirTag in die Tasche geschmissen. Einfach so nach dem Motto so, wenn du nicht ankommst in der Schule, ich weiß nicht mal, ob die das merken großartig. Also die Lehrerin wird sicherlich merken und dann kommt vielleicht irgendwann, ich weiß nicht, ob die dann sofort anrufen oder ob dann irgendwann im Laufe des Nachmittags irgendwann, ja, ihr Kind war ja heute nicht in der Schule oder sowas. Und ich fühlte mich in dem Moment total unsicher. Ich glaube, inzwischen ist es mir auch, bin ich da ein bisschen abgebrühter und habe ihn das Ding halt reingeschmissen, habe gesagt, hey, falls das anfängt zu piepen, weil die haben ja so einen Remote-Modus. Weißt du, also die Gefahr ist ja bei dem Teil, dass ich kaufe mir so ein Teil für 25 Euro und steck das irgendwie so als Stalking-Device jemand in die Tasche und der merkt's gar nicht. Und darum haben die da halt so einen Modus drin, dass das Ding anfängt zu piepen, wenn es merkt, dass es immer bei derselben fremden Person ist. Und also sozusagen, wenn dir jemand so ein Ding in die Tasche steckt und du hast aber noch dein eigenes Telefon dabei, dann würde es, wenn du ein iPhone hast, würde er dir sogar eine Nachricht anzeigen und er würde anfangen zu piepen. Und wenn er ein Android-Telefon in der Nähe sieht, dann fängt er halt nur an zu piepen, weil da kann er nichts darstellen und sowas. Und das hat das Ding dann offensichtlich gemacht und darum hatte ich ihm erklärt, wie man die Batterie rausmacht, falls das passiert. Und dann hatte ich halt doch den ganzen Tag über nicht gewusst, wo er gerade ist. Abgesehen davon, weil ich auch nicht weiß, ob... wie viele Lehrer, also das muss auch jemand, also die Dinger funktionieren, die haben kein GPS drin oder sowas, die haben auch kein Funkmodul drin, sondern die kommunizieren halt mit anderen iOS-Geräten in der Nähe und übermitteln darüber ihre Position und ermitteln darüber ihre Position. Und wenn du aber niemanden hast, so Schule ist quasi offline. Ich würde mich nicht überraschen, wenn die Lehrerin morgens ihr Telefon im Klassenzimmer liegen lässt und oder im Lehrerzimmer liegen lässt und das gar nicht mit in die Klasse nimmt. Ich glaube schon, weil neulich habe ich ihr meine E-Mail geschrieben und da hat sie dann sehr schnell während der Schulzeit geantwortet, netterweise, aber ja. Und so, ja, Privacy, Tracking.
Ja. Aber wo wir gerade bei Apple sind, wir reden ja auch mal ab und zu gerne über Apple. Ich fand das ja ganz spannend mit dieser Diskussion über die Child-Porn-Erkennungssoftware, die sie jetzt auf den Telefonen installieren wollen.
Ja.
Und da gab es eine sehr, sehr breite und große Debatte, auch ein großer Aufschrei eigentlich.
Ja.
Der meines Erachtens tatsächlich richtig, richtig hart Apple zugesetzt hat in ihrem, sag ich mal, Marketingversprechen, das sie ja jetzt über die letzten Jahre sehr, sehr dezidiert aufgebaut haben, die Privacy Company zu sein. Mhm. Und jetzt wird das als, sag ich mal, eine mega riesige, große Privacy Violation wahrgenommen. Und Edward Snowden persönlich, ja, also der Privacy-Gott,
ja,
hat in seinem Newsletter wirklich auf Apple eingedroschen und denen jegliche sozusagen Credentials in Sachen Privacy komplett abgesprochen wegen dieser Sache. Das ist schon hart, glaube ich. Das ist schon richtig hart. Und ich fand das halt so interessant, auch deswegen, weil Apples Approach zu Privacy ja sehr, sehr häufig genau diese Methodik umfasst, die sie jetzt hier eingewendet hat. Nämlich zu sagen, wir machen bestimmte Datenoperationen nicht auf dem Server, nicht bei uns in der Cloud, sondern eben auf dem Device. Also dieses On-Device Auswerten von Daten ist ja im Endeffekt eigentlich so ein Signature-Move von Apple, um Privacy zu gewahren. Und jetzt ist aber genau das Gleiche, also genau diese Methodik jetzt aber, wird als eine viel größere Privacy Violation wahrgenommen als das Äquivalent auf dem Server, weil das wird ja schon lange gemacht. Das machen ja eigentlich alle schon, ne? Also so machen ja schon seit, ich glaube, 2009 oder so gibt's diese Datenbank, ich glaube ursprünglich von Microsoft auch in die Wege geleitet.
Genau, also Microsoft macht das, Dropbox macht das ziemlich sicher auch. Würde mich nicht wundern, wenn es
Google macht. Google macht das bei Gmail, also alle deine E-Mails werden nach diesen Sachen durchsucht und so. Und das ist so eine akzeptierte Realität, in der wir leben, ne?
Ja. Yeah.
Und jetzt kommt Apple und macht dann sozusagen mit seinem Privacy-Approach, ja, aber wir machen das nicht auf dem Server, wir machen das bei euch auf dem Telefon. Ja. Das ist nicht viel privacy-mäßiger und alle so,
was ist ja
what
auch
the
ist.
Fuck, what the genau. fuck, what ja. the fuck. Aber ich kann das auch nachvollziehen, also ich kann das auch nachvollziehen, also ich finde tatsächlich dieses Ausspähen irgendwie auf den Servern finde ich halt okay, weil das irgendwann man hat sich dran gewöhnt. Meine Daten sind nicht auf meinen Devices, sondern die sind halt irgendwie in der Cloud und dort habe ich halt auch nicht wirklich eine Kontrolle darüber und beziehungsweise der Anbieter kann da halt alle möglichen Datenoperationen drauf machen. Das ist ein Gedanke, an den man sich so gewöhnt hat. Aber dass halt Apple sozusagen ein Agentenskript auf meinem eigenen Telefon laufen lässt, das im Zweifelsfall gegen mich operiert, ja.
Das ist Spyware, eine Form von
das ist eine Spyware, ja, genau. Und das ist eine viel krassere gefühlte Violation meiner Privacy. Und das finde ich so interessant, weil es eigentlich reflektiert so diese zwei Urteile, Bundesverfassungsgerichtsurteile zu im Endeffekt Privatsphäre in dieser Hinsicht. Das eine ist sozusagen die informationelle Selbstbestimmung aus den 80ern noch, was ja im Endeffekt diese allgemeine Kontrolle von Informationen über sich selbst zurechnet, dem Individuum. Und dann kam ja aber tatsächlich mit einer späteren, mit dem Staatstrojaner gab es dann ja auch nochmal ein Gerichtsurteil. Und zwar hat da das Bundesverfassungsgericht die Integrität informationstechnischer Systeme als ein Grundrecht definiert. Ne? Und das heißt also, Integrität informationstechnischer Systeme bedeutet im Endeffekt, dass deine informationstechnischen Systeme, die dir gehören, halt nicht
gegen dich arbeiten dürfen.
ja, oder sagen wir mal, dass sie halt integer sein soll, ne? Was immer das halt heißt, so, ne? Und gefühlt, ich bin jetzt kein Jurist, ne, aber gefühlt verstößt genau dieses dieser Apple Approach da halt gegen diese Integrität von meinem iPhone.
Genau, du sagst das schon sehr richtig. Das ist sehr beeindruckend, weil halt die anderen, also Facebook, Google etc., die haben halt deren Ansatz ist halt, wir laden deine Daten hoch und dann können wir oben spannende Dinge auf den Server mit diesen Daten anstellen. Und dann ist natürlich immer die Frage, stellt doch da bestimmt auch mehr Dinge mit an, als ihr uns verratet und so. Und Apples Ansatz war halt immer, wir können das Gleiche auch auf dem Gerät. Wir können auch, Google macht Filter oben auf dem Server, wir machen die Filter hier unten. Google macht Durchsuchbarkeit und Gesichtserkennung und sowas auf dem Server, wir machen das direkt auf deinem Device. Und das läuft ja tatsächlich komplett auf deinem Device ab. Und es ist ja inzwischen auch sehr, sehr gut, muss man ja auch sagen. Ist vielleicht nicht ganz so gut wie die Lösung von Google, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und jetzt macht Google halt oben die Daten, die Child Pornography Suche, machen sie oben in der Cloud und dann macht Apple das konsequenterweise auch auf dem Gerät, was ja eigentlich tatsächlich zur DNA passt und was ja auch es ist ja eigentlich auch mehr privacy aware auf. Nee, es ist definitiv mehr privacy aware. Deine Fotos sind nach wie vor nur auf deinem Gerät im Zweifelsfall. Aber sie werden halt trotzdem durchsucht.
Ja.
Und
es wird vor allem reported, ne? Also ich glaube, wenn du durchsucht wäre und du würdest dann sozusagen eine Notification kriegen, so, hey, da sind so ein paar Fotos. Also ich glaube, das wäre auch schon krass, glaube ich, für Leute. Aber, ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass dein Algorithmus arbeitet, der halt nicht für dich, sondern gegen dich arbeitet, ne? Mhm. Also, weil natürlich, wenn ich halt irgendwie Filter oder, keine Ahnung, irgendwelche Spirenzchen oder nehmen wir zum Beispiel diese Tracking-API für die Corona-Warn-App oder sowas, ja, dass das halt irgendwie so auf dem Gerät funktioniert, das ist ja alles, das ist ja alles okay, weil das irgendwie in meinem Sinne ist. Ich will das, dass das, ich will ja diese Dienste haben, ja, ich will ja diese Filter, ich will ja dieses Tracking haben. Mhm. Aber in dem Moment, wo halt ein solcher Algorithmus halt arbeitet gegen mich, also im Zweifelsfall und mein Telefon mich anzeigt, ja, im Endeffekt, das ist ja der Witz, also das Telefon zeigt mich an, also mein eigenes Device. Und ich meine, da geht's ja auch so ein bisschen um Ownership, ne? Also die Frage, wem gehört das Telefon eigentlich? Und vielleicht noch ein bisschen weniger juristisch, sondern noch so ein bisschen mehr fühliger, die Tatsache, dass wir ja doch irgendwie mittlerweile signifikante Teile unseres Geistes, unseres Bewusstseins, unseres Denkens in diese Geräte auslagern. Ja?
Klar.
Also es ist ja wirklich auch eine Erweiterung von uns selbst. Es ist im Endeffekt, als ob jemand einen Algorithmus in unser Gehirn einpflanzt, der irgendwie uns verrät oder sowas. Das ist wie Gedankenlesen eigentlich fast so, ja.
Na, also Gedankenlesen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist wahrscheinlich das intimste Gerät, was die meisten Leute haben.
Auf jeden Fall.
Also ich würde Diana nicht, also ich gebe ihr meine Position, wo ich jederzeit bin, damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Aber den PIN-Code zu meinem Device hat sie nicht.
Ja.
Und das ist.
Kann ich total gut verstehen.
Und das hat überhaupt nichts mit irgendwie Vertrauen oder sowas zu tun, sondern es ist halt, ich gebe ja, sie putze ich ja auch nicht mit meiner Zahnbürste die Zähne. Und das ist so, hat sowas von Beziehungshygiene oder ich habe keine Ahnung, wie man es nennen soll. Also es ist halt.
Wenn mich jemand noch mal am Telefon fragt, dann sage ich so, ja, kann ich mal mit deinem Penis pinkeln oder was? Also es ist halt, Also es ist schon auf jeden Fall, man gibt es nicht gern aus der Hand, ja. Also man gibt es nicht.
Und ich fand diese Ankündigung von Apple, die fand ich auch unfassbar tone-deaf. Also das fand ich wirklich, also sie haben offensichtlich nicht damit gerechnet, dass irgendjemand damit daran was Anstößiges finden könnte. Und ich bin da nicht mal irgendwie, ich bin nicht mal, Also ich finde das natürlich, ich finde es irgendwie, also wenn ich die Wahl hätte, wenn das die einzige Konsequenz wäre, möchtest du gerne Spyware von Apple auf deinem Telefon haben? Ja, nein, dann würde ich natürlich sagen, nein. Ich sehe aber diese ganze Diskussion halt, das hat ja alles seinen Preis. Das ist ja sozusagen, wenn Apple diese Kontrolle nicht macht, dann passieren bestimmte Dinge, dann möglicherweise. Ist natürlich die Frage, wie viele Dinge dann tatsächlich passieren. Und ich finde, wir haben zum Beispiel bei diesem Bundestrojaner, haben wir diese Diskussion ja schon seit ein paar Jahren. Und was sind denn die Optionen, die wir haben? Entweder haben wir keine Transportsicherung, also sozusagen, dass halt einfach die Daten mehr oder weniger unverschlüsselt über die Leitung geht und dass halt jemand da mit in der Mitte sitzen kann und alles mitlauschen kann und alles mitlesen kann und wir keinerlei Kontrolle darüber haben. Oder wir haben eine perfekte Abschirmung und es gibt keine Möglichkeit für die Justiz oder für die Polizei, Beweismittel im Zweifelsfall zu sammeln oder eben halt wirklich Sachen abzuhören. Und ich glaube, wir sind uns alle einig darüber. Es gibt Leute, von denen wir glauben, dass sie abgehört werden sollten und dass die Polizei sie überwachen sollte. Und es gibt halt, und ich finde ehrlich gesagt Überwachung sollte möglich sein, aber sie sollte teuer sein, damit sie nicht massenhaft gemacht werden kann. Und da halte ich so eine auf dem Endgerät, wo man vielleicht in das Gerät eindringen muss, wo man die Gefahr läuft, dass man doch erwischt wird, egal wie gut man sich versteckt, etc. pp. Finde ich da vielleicht die beste Lösung. Jedenfalls kenne ich gerade keine bessere. Und
das ist interessant. Da habe ich auch drüber nachgedacht, weil man muss ja sehen, das ist ja eigentlich sozusagen so Snowden, ne? 2013 war ja so ein bisschen der Startschuss von wir machen jetzt mehr Privacy und mehr Sicherheit irgendwie ins Netz. Und 2015 war dann ja der Punkt, wo dann WhatsApp zum Beispiel dann halt irgendwie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt hat. Ich glaube, Apple sogar noch ein bisschen früher mit seinem iMessage. Es gab natürlich schon Signal und es gab irgendwie Telegram und diese Ära.
Telegram war noch nie sicher.
Ja, klar, aber es war schon auch verschlüsselt, so, ne? Also es gab halt sozusagen.
Also Telegram möchte ich jetzt, weil es gibt immer diese Gerüchte, dass Telegram irgendwie besonders sicher sei. Telegram war nie sicher.
Genau, da wollte ich jetzt gar nicht in diese Diskussion einsteigen. Ja, genau. Aber Telegram hat Verschlüsselung, das wollte ich nicht sagen. Also
aber keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Doch, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nur eine schlechte, aber ist doch egal.
Wenn du normalen Chat mit jemandem hast, hast du keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Telegram.
Es gibt, doch, nur bei Gruppenchats hast du keine standardmäßige.
Nee, es gibt, wenn du einen Chat auf dem Rechner lesen kannst, dann hast du keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern du musst da einen speziellen Secure-Chat machen. Wenn du einen neuen Chat startest, dann hast du irgendwie die Wahl zwischen.
Ja, also ich wollte jetzt gar nicht in die Details gehen, das ist mir jetzt auch egal.
Aber was ich sagen wollte,
2015 ging halt so diese Ära der verschlüsselten Messenger los. Und der Punkt war, dass ich mir da damals schon gedacht habe, dass das halt auch natürlich echt extrem krasse soziale Auswirkungen haben wird, ne? Also weil im Endeffekt, wenn so ein paar Nerds sich ab und zu mal so eine verschlüsselte E-Mails schicken, dann ist das eigentlich relativ egal, ja. Aber ja, wenn halt plötzlich sozusagen echt Milliarden Menschen halt ihre Kommunikation komplett inaccessible machen für Außenstehende, dann entstehen da halt Erlaubnisstrukturen, die, sag ich mal, Effekte zeitigen werden. Ne? Und das war mir klar, dass es irgendwelche Effekte haben wird. Und mittlerweile kann man definitiv sagen, es gibt einen ziemlich erschreckenden Artikel in der New York Times, der das Problem vor, ich glaube, ein, zwei Jahren irgendwie nochmal richtig, also das Problem tatsächlich sozusagen mit in diesen Messengern herumgereichten kinderpornografischen Material, ne? Also halt wirklich sehr drastisch beschreibt und das ist wirklich, wirklich richtig krass und groß geworden. Das muss man einfach sagen und ich glaube, man muss dieses Problem erstmal anerkennen. Und ich bin aber der Meinung, dass ich finde, wenn ich die Wahl habe zwischen einer sozusagen einer Kontrolle auf dem Device, ja, wie das jetzt eben bei Apple gelöst ist, oder eben eine Kontrolle auf zwischengelagerten Servern, also wenn jetzt zum Beispiel die ganzen Messengers eben nicht Ende zu Ende verschlüsselt, sondern halt nur transportverschlüsselt sind, dann finde ich eigentlich die Transportverschlüssel-Variante eigentlich besser, weil im Endeffekt die Transportverschlüsselung nimmt 99,9% der Angriffe, die mich interessieren, ja, nimmt die weg. So. Mhm. Ja. Und dann lasse ich dann lieber ein Skript über die Daten auf dem Server laufen, als irgendwie ein Skript in meinem Telefon. Das ist jetzt aber meine gefühlte Realität. So.
Also ich finde, es hängt immer tatsächlich stark davon ab, was es ist. Und mit, also wer gerade, also was weiß ich was, wenn jemand, der vielleicht irgendwie einer Straftat beschuldigt wird, mit seinem Anwalt kommuniziert. Ich glaube, da bist du mit dieser Form von Verschlüsselung nicht mehr so glücklich oder sowas. Oder wenn du da ein bisschen paranoid bist. Und es gibt sicherlich Leute, die in Staaten leben, wo du, wenn du mit Quellen, wenn Journalisten mit Quellen kommunizieren, dann ist das sicherlich auch was, was nur begrenzt zugibt. Also es ist, ich persönlich habe sicherlich, mir ist das wurscht, ob da der Staat, also ob da die Polizei, also ob da irgendein Skript drüber läuft, was nach Bombe, Bombe, Bombe sucht oder ob das nicht der Fall ist oder dergleichen mehr. Aber ich erkenne an, dass es auch, dass ich in einer Gesellschaft lebe, in der ich will, dass andere Leute eine echte funktionierende Verschlüsselung haben, andere Menschen. Und auch um sich gegen den Staat zu schützen. Und das ist eben nicht nur irgendwelche drakonischen Regimes, sondern eben, dass die Staatsanwaltschaft mal ein Interesse dran hat, von irgendeinem Journalisten die Quelle ausfindig zu machen, weil irgendein Politiker das jetzt gerne sehen möchte oder sowas. Das ist ja mehr als einmal in der Geschichte der Bundesrepublik vorgekommen. Und ich glaube, da ist sowas auch schon für notwendig. Und und darum finde ich halt, also ich finde zum Beispiel es gab ja diese Funkzellenabfrage, da ist ein Brandanschlag, da ist ein Auto abgebrannt in dem und dem, in der und der Straße, gucken wir doch mal, wer zu dem Zeitpunkt in der Nähe war oder halt in derselben Zelle. Und das war halt hier in Berlin-Friedrichshain. Berlin-Friedrichshain, eines der dicht besiedelsten Gebiete in Europa. Ich habe damals da gelebt. Diese Funkzellenabfrage war sehr, sehr ungenau. Das heißt, da sind ein paar hunderttausend Leute, sind von denen die Daten abgefragt worden. Und deren Position ist sozusagen ermittelt worden. Und ich war definitiv dabei. Und das finde ich, das geht zu weit. Und ich weiß halt, der Staat im Zweifelsfall, wenn die Möglichkeit dazu besteht, dann aus purer, es ist nicht mal aus Böswilligkeit zwangsläufig, sondern schon aus purer Bequemlichkeit, wird man halt immer viel, viel mehr abgegriffen, als eigentlich notwendig ist. Und darum, ja, also ich tendiere dazu, wenn es euch so wichtig ist, dass ihr mich überwacht, dann müsst ihr dafür schon Zero Day auf einem iPhone springen lassen. Ansonsten.
Ja, aber wenn sie halt kein Zero Day auf den iPhone packen, sondern einfach nur Apple sein Skript darüber läuft, das ist irgendwie schon was anderes, ne?
Also ja, klar. Eben. Also für Apple ist es, da ist es jetzt, für Apple ist es halt billig. Für Apple ist es jetzt plötzlich genau,
die
Situation.
Und wenn du halt am Telefon.
Wir wissen nicht, welche Bilder es sind.
Und wenn du deinem Telefon in seinem Urzustand schon, also wenn du sozusagen sagst, okay, es ist jetzt nicht von außen kompromittiert, sondern einfach nur von Apple persönlich, also wenn du da schon nicht irgendwie ein Vertrauen reingeben kannst, dann ist irgendwie für mich auch irgendwie was gebrochen so. Also.
Und selbst wenn ich Apple vertraue, ich meine, Apple kriegt ja, also ich meine, woher kriegen die? Die haben ja irgendwelche Hashes, die dann drüber laufen.
Genau, das ist dann halt schon eine, sag ich
und
mal.
Und woher kommen die Hashes? Die kommen doch auch von der Polizei.
Nee,
die
kommen nicht von der Polizei, es ist so eine Organisation.
Okay, das ist halt so eine Organisation.
Die dezidiert für genau diese Art und Weise gegründet ist. Und da haben sie jetzt auch zum Beispiel nachgebessert, interessanterweise, nachdem die Kritik so groß war, dass sie gesagt haben, okay, da gibt's irgendwie noch eine andere Organisation, die Ähnliches macht. Und dann sagen sie, okay, wir nehmen sozusagen, wir ziehen die Hashes von beiden Organisationen und nur wenn es beides matcht, irgendwie wenn beide dieses Ding haben, dann ist es ein Match oder sowas, halt um halt irgendwie den Leuten klar zu machen, ja, wir, es ist jetzt nicht beliebig, sondern es wird jetzt nicht auch nicht irgendwelche beliebigen Hashes eingespeist, sondern das sind wirklich sozusagen von vertrauensvollen Organisationen und nicht nur von einer, sondern auch von zweien irgendwie halt so ein bisschen so ein institutionelles Vertrauensding versuchen sie aufzubauen.
Genau, weil ich meine, Apple im Zweifelsfall weiß auch nicht, wofür diese Hashes sind, ob sie tatsächlich für das sind, was sie vorgeben zu sein, weil ich wette, dass diese Organisation darf ja im Zweifelsfall kann ich sagen, hier ist das Bild zu diesem Hash, bitte sehr, weil dann hätten sie ja Kinderpornografie verbreitet. Insofern kann man dann auch nur diesen Organisationen vertrauen und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie sich da jemand schafft, mal einen anderen Hash einzuspeisen, der vielleicht irgendwie eine Karikatur, eine kritische Karikatur darstellt oder weiß der Teufel was.
Klar, also das ist immer eine Frage, die ist aber für mich jetzt auch eher theoretisch, weil ich glaube, das Gefühl ist einfach, und ich glaube, dass ich bin sowieso der Meinung, dass Privacy ist nicht wirklich so ein wirklich gute, definierbar, abgrenzbares Konzept, sondern ist halt eher ein Gefühl, ja, irgendwie. Klar. Und ich, jetzt für mich, mein Gefühl ist halt, ich will nicht, dass Apple das überhaupt macht. Also ich will nicht, dass Apple irgendwelche Skripte laufen lässt, die irgendwelche Dinge von mir durchsuchen, um dann irgendwelche Sachen zu reporten. Ne? Also ich finde es okay, wenn Apple meine Bilder durchsucht, um mir irgendwie ein nettes Album von das war vor 3 Jahren irgendwie sozusagen aufzustellen, wie es halt ständig macht. Das finde ich völlig okay, das finde ich schön, das soll es machen. Aber nicht irgendwie, wir gucken mal, ob auf deinem Telefon irgendwelche illegitimen Inhalte sind, so. Ja, also das ist irgendwie, und selbst wenn sie dann irgendwie noch ein Safeguard und noch ein Safeguard und noch ein Safeguard da reinbauen, denke ich mir so, ja gut, das behauptet ihr.
Ja, ja, klar.
Und ich meine, und ich glaube auch viele der ganzen Leute, die jetzt dagegen argumentieren, sagen halt auch, es geht halt auch einfach um diese diesen Dammbruch, ja, also ja, so etwas zu machen, ne? Und selbst wenn man dieses System so genau so mit den Safeguards und so weiter und so fort so lässt, ja, ist damit eigentlich ein Dammbruch gebrochen und dann kommt, keine Ahnung, die Musikindustrie und sagt, ja, aber was ist denn hier mit illegalen Kopien? Oder was ist denn hier mit irgendwelchen anderen illegalen Inhalten? Ne? Und dann kommt dann halt irgendwie das nächste Skript, ja, das dann halt irgendwie aus anderen so, also
ich glaube,
viele haben das Gefühl, hier so eine Linie ziehen zu müssen, genau. So, hey, Moment mal, das geht nicht.
Ich verstehe das auch. Ich habe keine Antwort darauf. Ich kann beide Seiten sehen. Ich sehe auf der einen Seite das Problem, was in den Griff gekriegt werden muss. Das ist ein schlimmes Problem. Ich weiß nicht, ob man das damit in den Griff kriegt, aber ich glaube, da hinterher zu sein, ist wahrscheinlich eine wichtige Sache. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch das Bedürfnis der Leute nach Privatsphäre und ich verstehe das Bedürfnis der Menschen absolut, dass sie keine Geräte haben wollen, die im Zweifelsfall nach kompromittierendem Material suchen und es dann an die Polizei weiterleiten. Und was hier definitiv der Fall ist. Und wobei ich auch sagen muss, jedem Menschen, der Kinderpornografie auf seinem iPhone gespeichert hat und der dadurch erwischt, also mit denen habe ich dann auch kein Mitleid. Also das ist halt,
das habe ich auch nicht.
Also es ist nicht so, dass ich den irgendwie dass ich diese Menschen schützen will, ganz und gar nicht.
Aber da kommt dann auch wieder so eine Sache, so, ne, irgendwie, dann gibt es ja natürlich auch die Möglichkeit für Leute, für Geheimdienste, was weiß ich, Leuten, die sie irgendwie loswerden wollen, denen halt was unterzuschieben, ne?
Klar.
So, und dann findet der Algorithmus halt was irgendwie. Einen versteckten Ordner, den du vielleicht selber gar nicht gesehen hast, weil das halt irgendwie, keine Ahnung. Es fühlt sich falsch an, würde ich sagen.
Ja, verstehe ich. Ich hab keine gute Antwort darauf. Ich fand so diese ganze Herangehensweise, wie das von Apple so kommuniziert worden ist und sowas und wie da auch, wie in der Kommunikation, wie ich das Gefühl hatte, dass da auch niemand irgendwo mal gedacht haben könnte, oh, das könnte Leute, da könnte es Leute geben, die das nicht so geil finden. Ich hatte das Gefühl, dass es bei Apple niemand auf die Idee gekommen, dass das der Fall sein könnte.
Ja, und weil sie eben genau diesen Approach, ne, mit diesem On-Device-Dings irgendwie mit dem Privacy-Tag so versehen haben und dann dachten, ja, wieso, das ist jetzt irgendwie alles on-brand und
Ja. Hey, nicht nur die Cloud kann deine Daten auswerten, auch die Geräte können deine Daten auswerten. Und das ist natürlich auch was wir, habe ich neulich mal wieder was zugehört, dass das halt auch was ist, was viele von den Anbietern machen, weil halt jetzt so die Aussage, okay, wir können keine Daten mehr auf unseren Servern verarbeiten und sowas, weil die ganzen Datenschutzgesetze versprechen dagegen. Also machen wir das halt auf dem Gerät. Und wenn Apple das kann, dann können die das ja auch. Und dann eben werden deine Tracking-Daten nicht mehr irgendwo zu dem Provider hochgeladen, sondern bleiben die halt direkt in deinem Browser und werden da verarbeitet. Aber das Ergebnis ist im Endeffekt das gleiche.
Ja, das ist ja Google, ne? Also Google hat ja tatsächlich einen Vorstoß gemacht, wo sie gesagt haben, Third-Party-Cookies, also im Endeffekt geht ja nicht nur die Gesetzgebung, sondern auch die Browserhersteller gehen ja immer mehr hin Richtung irgendwie, wir blocken einfach per se einfach alle Third-Party-Cookies, so, ne? Mhm. Und damit wird natürlich Tracking im Internet halt sehr, sehr viel schwieriger. Und Google hat jetzt den Vorschuss gemacht zu sagen, okay, wir haben jetzt ein neues System, wo wir das Tracking sozusagen über Machine Learning auf dem Browser selbst stattfinden lassen. Mhm. Oder so das Profiling, ja. Und dann sozusagen in der Kommunikation mit dem Server erst auf dem Browser selbst auch entscheiden, welche Werbung dann angezeigt wird, ne? Mhm. Das heißt, es gibt sozusagen personalisierte Werbung, ohne dass die Privatsphäre verletzt wird. Ne? Mhm. Und das finde ich so interessant, weil das natürlich nur deswegen geht, oder weil Google kann das nur deswegen machen, weil sie bereits der größte Browserhersteller sind. Ja? Also weil sie halt bereits sozusagen nicht ein Monopol, aber sag ich mal, eine marktdominante Stellung haben mit ihrem Browser. Sozusagen aber auch eine vertikale Integration, dass sie halt sozusagen das Werbenetzwerk und den Browser und sozusagen die Kommunikation dazwischen sozusagen, also die ganzen Stack, ja, irgendwie beherrschen. Und also das heißt, aus so einer Machtposition können sie das halt machen, was natürlich wettbewerbstechnisch noch viel krasser ist, weil sie
klar.
Natürlich, alle anderen Anbieter können das natürlich nicht machen, ja, weil die entweder das AdWord-Netzwerk nicht haben oder eben das den Browser nicht haben oder beides nicht haben. Genau. Und die sind jetzt alle dann gefickt, so, ja.
Oh, ich meine, Chrome kann plötzlich sagen, hey, wir blocken alle Third-Party-Cookies.
Ja.
Wir sind ganz voll privacy-freundlich.
Und was mir dann natürlich so total in die Hände spielt, ist halt, dass dieser ganze Bullshit mit irgendwie, wir müssen irgendwie Big Tech mit Datenschutz irgendwie einfangen, halt mal irgendwie sozusagen einfach mal so vaporisiert, ja.
Ja.
Und das war ja, was ich immer gesagt habe, ja. Und das, was ich auch sozusagen in meinem Buch halt sehr genau beschreibe. Deswegen so. Also Leute, wenn ihr glaubt, irgendwie Max Schremm könnte irgendwie Big Tech vergiss es einfach, ja. Also es geht nicht um die Daten. Das ist so ein wahnsinnig großes Missverständnis.
Dass irgendjemand Daten verkaufen würde.
Nee, ja, erstens das, aber vor allem die Wichtigkeit von Daten. Also Daten sind nicht unwichtig. Ich will jetzt nicht sagen, dass Daten unwichtig sind. Das ist nicht das, was ich sagen will. Aber es wird immer so getan, als ob das gesamte Geschäftsmodell von, keine Ahnung, Google, Facebook und so weiter, auf Daten basieren würde. Und das ist einfach nicht der Fall. Deren Macht und deren Geschäftsmodell basiert nicht in erster Linie auf Daten, sondern höchstens in zweiter Linie. Und in erster Linie eben auf der Kontrolle der Infrastruktur. Und das zeigt dieses Google-Beispiel einfach wahnsinnig gut, weil Google die Infrastruktur, weil Google die Verbindung und zwar eben sowohl auf der Ad-Tech-Ebene als auch eben auf der Browser-Ebene kontrolliert, können sie eben ihr Geschäftsmodell machen, können sie ihre Macht ausspielen. Und die Daten sind dabei halt komplett zweitrangig.
Das finde ich ja auch das Lustige, dass zum Beispiel in WhatsApp ist ja so, gilt ja immer so als oh mein Gott, die gehören zu Facebook und sind ganz übel und weiß der Teufel was. Aber die sind ja so Privacy, was das angeht, geradezu vorbildlich. Also zum einen ist alles Ende zu Ende verschlüsselt und das habe ich gerade mit einem Vater von einem anderen Kind, wir waren vor der Schule, habe ich das gerade besprochen, der schien das auch nicht so zu wissen. Das ist halt, WhatsApp hat halt keine Kopie von deinem Chat. Das ist halt, dass die Kopie von dem Chat auf dem Telefon ist die einzige, die existiert. Dein Telefon ist die Source of Truth und darum ist auch der WhatsApp Desktop Client, der braucht halt funktionierendes Telefon, um deine Nachrichten anzeigen zu können, weil WhatsApp selber hat die gar nicht. Und das haben die ursprünglich gar nicht gemacht, weil sie irgendwie so total Privacy sein wollten oder sowas, sondern das haben sie einfach gemacht, weil es für sie die billigste Art war. Wie verhindern wir, dass wir alle deine 5000 dummen Videos speichern müssen? Ganz einfach, indem wir sie auf dein Gerät speichern und zu deinem Problem machen. Und
sie haben kein Problem mit Moderation, ne? Können sie ja
eh. Sie haben kein Problem mit Moderation etc. Also diese ganzen Probleme und halt das Backup, das einzige Backup, was existiert, ist halt das von deinem Telefon, was existiert.
Ja, aber man muss dazu sagen, dass die irische Datenschutzbehörde gerade eine, ich glaube, dreistellige Millionenhöhe an Datenschutzverstoß wegen WhatsApp gemacht hat, weil eben Facebook die irgendwann diese Connection vorgenommen hat zwischen Facebook-Konto und WhatsApp-Konto.
Ah, okay.
Und da halt irgendwie gegen DSGVO verstoßen hat, weil sie irgendwie nicht hinreichend informiert haben oder so etwas. Also es ist jetzt nicht so, dass es da sozusagen datenschutztechnisch nichts zu installieren, zu kritisieren gäbe. Nee, wobei ich immer glaube, dass die Leute, dass die einzigen Leute, die das wirklich stört, sind die Leute, die eh nicht WhatsApp nutzen.
Ja, das ist halt, ich höre halt so oft, ich nehme kein WhatsApp, ich nehme was Sicheres, ich nehme Telegram. Und in Telegram ist halt, darum war ich da vorhin auch so ein bisschen kiezig, du musst in Telegram, um den Standard, den zu haben, den du in WhatsApp immer hast, musst du in Telegram ich habe gerade nochmal geguckt, da musst du halt in den Chat mit jemandem gehen und musst dann nochmal sagen, so jetzt ein Secret-Chat starten und der ist dann ein besonderer Chat und da gilt dann ziemlich massive Einschränkungen, unter anderem, dass es keine Gruppenchats gibt und sowas. Und halt in WhatsApp kannst du Gruppenchats Ende zu Ende verschlüsselt haben, ganz problemlos. Das ist halt der Standard, das geht gar nicht anders. Du kannst das nicht mal abschalten. Und in Telegram geht das einfach nicht, sondern es ist halt alles, da kann Telegram, der Betreiber kann alles mitlesen. Telegram, der Betreiber hat eine Kopie von allem, was du hast. Du kannst dich auf einem Gerät, einem neuen Gerät einloggen, dann kriegst du einen SMS-Code zugeschickt und dann wird deine gesamte History wiederhergestellt und so weiter und so fort, weil die halt eine Kopie von allem haben. Und das finde ich auch krass, weil jetzt ja gerade auch so in dieser ganzen, weil man so diese ganze Querdenker-Sache, aber auch so diese ganzen rechtsradikalen Netzwerke und so, sehr, 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 sehr viel davon läuft ja über Telegram.
Ja, das ist so absurd, ne? Auch Drogentaxi, diese ganzen Drogendealer, die sind alle irgendwie auf Telegram. Man denkt sich so, what
genau. Fuck? Und ich hab noch nie irgendwie jemand in den Medien sagen hören, also irgendwie eine Forderung so, Telegram müsste da mal einschreiten. Wohingegen, wenn bei WhatsApp, wenn da irgendwie, da gab es irgendwo, haben sich Leute gegenseitig angegriffen oder sowas und haben sich vorher dazu in der WhatsApp, da muss WhatsApp unbedingt was machen, da muss Facebook unbedingt was machen, die müssen da was machen. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so eine Forderung gegen Telegram gehört zu haben. Ich meine, und WhatsApp hat auch, die haben die maximalen Gruppengrößen verkleinert und so und die haben bestimmte Mechanismen eingeführt. Ich weiß nicht, ob das genug ist und ich meine, ich will jetzt auch keine Ungerechtigkeit da anklagen oder sowas, sondern ich finde es einfach nur ein merkwürdiges Phänomen, dass es bei Telegram halt so, da gibt es diese gigantischen Gruppen, diese Querdenker-Netzwerken,
wie heißt das? Das ist interessant, ne? dass sie kaum
und das interessiert keine Sau. Ja, und
also zumindest auf dieser Plattformebene. Aber ganz kurz, wo wir gerade über Ungerechtigkeiten sprechen.
Ja.
Ich muss kurz aufs Klo.
Na toll. Mich hier voll aus der... Ich mach mal Michis Mikrofon leise, weil das vergisst er nämlich immer. Und dann höre ich mich selber sprechen. Und das ist ganz praktisch hier bei diesem Zencaster, kann ich sein Mikrofon abschalten, aber ich kann es nicht wieder einschalten. Das muss er dann selber machen, wenn er wiederkommt. Querdenker. Ich habe am Wochenende sind ja hier die... waren ja die Querdenker in Berlin. Das habt ihr ja sicherlich mitbekommen. Das war bizarr. Das war echt krass. Wir wohnen an der, an einer Kreuzung, wo die sind ja so mehr oder weniger unkoordiniert durch Berlin gelaufen. und die sind auch offensichtlich ganz massiv im Kreis gelaufen. Und wir haben halt, weil hier an hier direkt neben unserem Haus ist eine große Kreuzung und da sind die diverse Male, 5, 6 Mal bestimmt vorbeigekommen. Vielleicht waren es auch mal unterschiedliche Gruppen. Ich habe keine Ahnung. An irgendeinem Punkt ist hier dieser Querdenker-Anwalt, ich weiß nicht, wie er heißt, Markus Hinz, Markus Heinz, ich habe keine Ahnung, ist von der Polizei verhaftet worden und dabei eine Hauswand geschmissen worden. Das Haus dazu, das kann ich sehen von unserer Terrasse aus. Und du musst dein Mikro wieder einschalten. Das habe ich nämlich für dich, habe ich netterweise für dich abgeschaltet, und deine Privatsphäre zu schützen.
Das ist sehr gut.
Und genau. Ich erzähle gerade hier von dieser ganzen Querdenker-Demos am Wochenende. Und ich habe das Ganze halt auf Twitter verfolgt. Das ist ja sehr, sehr einfach. Man gibt einfach den entsprechenden Hashtag ein und dann kann man in seiner Timeline massenhaft Videos sehen, quasi in Echtzeit. Ein bisschen was macht man das aus Eigenschutz, damit man halt nicht gerade jetzt irgendwo in eine Richtung rennt, wo die jetzt alle durchrennen gerade. Ein bisschen macht man es natürlich auch aus Unterhaltung. Und ich muss schon sagen, ich verstehe, warum da die Polizei nicht mit dem Wasserwerfer reingehen wollte. Aber ich muss sagen, so, wow, seid ihr ein privilegiertes Pack, dass ihr hier ein Wochenende lang die ganze Stadt lahmlegen könnt, indem ihr einfach komplett jegliche Verkehrsregeln etc. komplett ignoriert. Wenn das eine linke Demo gewesen wäre, dann wäre die nach 20 Minuten wäre ein Wasserwerfer gekommen und hätte ein bisschen Tränengas in dem Wasser gehabt und hätte das Ganze weggesprüht. Und hier ziehen irgendwelche, und es war so auch so, das waren ja auch so, hier bei uns in der Gegend hat da irgendwie so ein, von irgendeinem CDU-Kandidaten hat da jemanden mit einem Edding Corona-Nazi so drauf gemalt. Und ich hab die in einem, die das gemacht haben, die da mit ihrem Edding rumgerannt sind, die habe ich in irgendeinem, auf Twitter in irgendeinem Video gesehen, wie sie Wahlplakate defaced haben. Das waren halt irgendwelche 50-jährigen Spießbürger, die halt jetzt irgendwie mal einen Klassenausflug nach Berlin gemacht haben, wahrscheinlich dann am nächsten Morgen bei der Arbeit dann halt erzählt haben, wie krass das war da in Berlin. Und die halt ja wirklich ein Wochenende lang sich getan haben, als ob sie in der Diktatur stehen würden, null Konsequenzen dafür haben. Ich meine, ist da irgendjemand von ernsthaft für verhaftet worden oder sowas? Oder irgendwie, ja, von ein paar sind dann eingekesselt worden, durften ein bisschen im Regen stehen, dann sind ihre Personalien aufgenommen worden. Vielleicht hat das ein paar Leute ein bisschen Angst eingejagt. Aber ich finde so diese Diskrepanz zwischen, wie laut die Diktatur brüllen und wie die dann wirklich ja mit Samthandschuhen angefasst werden, finde ich schon enorm.
Ja,
ich sage nicht automatisch, dass man da hätte irgendwie viel machen sollen. Ich finde das ja eigentlich ganz gut, wenn die Polizei im Zweifelsfall sagt, wir lassen lieber mehr zu als wenig zu. Aber das dann halt sich immer noch aufzuführen, als ob man in einer Diktatur stecken würde, nach so einer Aktion, nachdem man eigentlich gerade selber da weiß gesteckt hat, dass es offensichtlich nicht der Fall ist, finde ich, da muss man schon einiges an kognitiver Dissonanz mitbringen.
Und das ja, und ich glaube, das ist auch wirklich komplett auf die Erfahrung der Privilegiertheit zurückzuführen.
Total.
Diese Leute sind wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang nie mit der Polizei in Konflikt geraten. Ne? Also wenn überhaupt, dann vielleicht irgendwie hatten sie mal Angst, irgendwie angehalten zu werden, weil sie zu viel getrunken hatten, als sie irgendwie von der Kneipe nach Hause fahren mit dem Auto. Ja. Und ansonsten war die Polizei, also für diese Leute ist die Polizei tatsächlich immer das Leben lang der Freund und Helfer
gewesen. Genau.
Ja? Und Erfahrung, die Leute in der linken Szene oder vielleicht auch einfach Leute, die mit die falschen Hautfarbe haben, halt mit der Polizei machen. Das ist natürlich, das ist denen komplett fremd, ja. Mhm. Und natürlich kriegen sie das mit, aber das ist dann hat dann natürlich auch immer seinen Grund, dass die Polizei da auch mal durchgreift, ne?
Genau. Ich habe auf Twitter habe ich mit jemandem so eine Diskussion geführt und der dann so, ja, das ist jetzt nach dem wegen die Corona kann jetzt die Polizei einfach in deine Wohnung rein, wenn sie den Verdacht hat, dass da irgendwie eine Party abläuft und so, dann können die ja einfach so in deine Wohnung rein. Und dann so, du glaubst, das ist jetzt das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass die deutsche Polizei unter fadenscheinigen Gründen eine Wohnung durchsuchen kann? Ich meine, wenn so ein Polizist sagt, ich glaube, ich rieche Piaschig. Ha, ich glaube, sie nehmen illegale Drogen da drinnen.
Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich bin da jetzt nicht juristisch beschlagen, welche Hürden es da gibt. Ich glaube schon, dass es auch in Deutschland sowas wie einen Durchsuchungsbefehl geben muss von der Staatsanwaltschaft.
Nicht von der Staatsanwaltschaft, sondern von einem Richter muss es einen Durchsuchungsbefehl
geben. Sogar vom Richter, ja.
Außer es Gefahrenverzug.
Ja, genau. Aber ein
Haftbefehl. Und wenn du halt jemand sagst, und Gefahrenverzug heißt halt im Zweifelsfall, die Beweismittel könnten ja vernichtet sein, bis wir das vom Richter haben.
Gut, ich bin da jetzt nicht.
Ja, ja, genau. Aber also alles, was ich sagen will, ist dieses, was du da gerade erlebst. Ja, das ist definitiv nicht ideal und das ist sicherlich auch einiges davon sehr kritikwürdig und sollte man mal angehen. Aber das ist kein neues Phänomen. Das ist irgendwas, was vielen anderen Leuten schon seit Jahrzehnten deren Realität ist. Und nur weil es nicht deine Realität war, heißt das nicht, dass wir plötzlich in einer Diktatur leben.
Ja, genau. Und was ich sagen wollte, ist halt diese Diskrepanz zwischen dem bisherigen Erleben von Polizei oder sagen wir mal allgemein staatlicher Gewalt und dann jetzt irgendwie dieser Corona-Situation oder eventuell sogar auf dieser Demo, das wird dann als ein extremer Verlust wahrgenommen. Mhm. Es gab mal so ein interessantes Interview mit einem relativ bekannten Autoren, wie hieß er denn nochmal, der die Vermessung der Welt geschrieben hat,
ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt,
aber ich glaube, sehr bekannter Autor, Daniel Kehlmann, glaube ich, ist er, ne? Und dann hat er wirklich so in einem Interview erzählt, ja, also ich wohne ja jetzt derzeit in New York irgendwie mit meiner Freundin und da waren wir irgendwie unterwegs und plötzlich waren die ganzen Restaurants geschlossen. Also es war so eine erste Welle, ne? Irgendwie. Sie waren die ganzen Restaurants verschlossen und wir wussten nicht mehr hin. Also das ist jetzt hier schon echt, das geht hier jetzt aber zu weit. So. Und war dann halt irgendwie auch so irgendwie nicht ganz so Querdenker, aber halt schon so ein bisschen in diese Richtung so. Hier werden hier aber Freiheiten eingeschränkt, weil ich kann jetzt hier nicht im Restaurant essen.
Genau.
In New York so, ja. Und man denkt, und dann dachte ich mir auch echt, also beziehungsweise Leo Fischer hat dann irgendwie sehr schön das auf Facebook kommentiert und meinte dann halt, ja, also es gibt eine direkte Ableitung zwischen dieser Privilegiertheit und dieses Gefühls, dass wenn einem auch nur ein Jota von seinen eigenen Privilegien weggenommen wird, dass es dann sofort mindestens Diktatur ist.
Ja, das musste, ja, ja, genau.
Und das ist halt echt so was man dann, glaube ich, echt dabei bedenken muss. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle bei vielen anderen Phänomenen, also beispielsweise den ganzen Rechtsruck gegenüber zum Beispiel den und den ganzen Hass gegenüber der Zuwanderung. Hm. Das Interessante ist ja dieser ganze Hass von Pegida und von AfD, der hat sich zwar auch, aber nicht in erster Linie gegen die Flüchtlinge selber gewandt, ne, sondern ja in erster Linie gegen die Politik. Ne? Und was da halt dann immer so die in der Rhetorik stattfand, war dann ja immer zu sagen, das hier ist ein Grundgesetzbruch oder das ist jetzt irgendwie die Diktatur, weil jetzt plötzlich uns Leute vor die Nase gesetzt werden, die wir hier sonst nicht hatten. So irgendwie. Also das heißt also mit anderen Worten, dass die Politik überhaupt die Frechheit besitzt, Dinge zu entscheiden, die auch mich betreffen. Ja.
Ja.
Im Endeffekt, das ist es so, ja. Dass die Politik die Frechheit besitzt, Dinge zu entscheiden, die ich in meinem Alltag spüre. Mhm. Das wurde als mindestens DDR-Diktatur empfunden. Und das ist irgendwie interessant, also weil eben genau diese Konfrontation mit Einschränkungen und dem Einschränken von Freiheit für andere Leute eine tolle Alltagsrealität ist. Ne?
Vielleicht sogar befürwortet wird.
Also von diesen selben Leuten wahrscheinlich sogar befürwortet.
Ich habe mit dem ja diskutiert und er hat halt immer, na, wenn man halt Drogen nimmt, dann ist das ja auch okay, dass die Polizei deine Wohnung durchsucht. Na, Moment mal. Erstens nein und zweitens geht es ja nur um den Verdacht. Der Polizist behauptet, er würde etwas gerochen. Ich meine, der Typ hat diskutiert und hat gesagt, ja, körperliche Unversehrtheit ist ein Grundgesetzanspruch. dass, also wo ist denn deine körperliche Unversehrtheit eingeschränkt? Und ja, wenn ich so ein Wattestäbchen in die Nase für so einen PCR-Test, in Hamburg war ein großer Skandal, dass sie Brechmittel eingesetzt haben, um irgendwelche Drogenpakete wieder vorzuholen. Und dass
unter Leute Olaf Scholz übrigens.
Unter Olaf Scholz. Und dass Leute dabei krepiert sind an diesen Brechmitteln und nur an diesen Brechmitteln. Und dass die sich halt einfach die Seele aus dem Leib gekotzt haben und irgendwann gestorben sind. Und du erzählst mir irgendwas von körperlicher Unversehrtheit. Was aber das Lustige ist, dass diese körperliche Unversehrtheit, wenn man sagt, ja, körperliche Unversehrtheit heißt übrigens auch, dass Aufgabe des Staates ist, für deine Gesundheit zu sorgen. Und nee, es gibt doch kein Gesetz, was es zur Aufgabe des Staates macht, mich vor Krankheiten zu bewahren. Ja, was meinst du denn, was das Infektionsschutzgesetz ist? Ich meine, es ist wirklich, die Zahl an Gesetzen in diesem Land, die ausschließlich dafür da sind, die Gesundheit der Menschen zu schützen, dürfte wahrscheinlich vielleicht ein Drittel aller Gesetze sein. Jedes Lebensmittelschutzgesetz, jedes Luftreinheitsgesetz, die Gurtpflicht, die StVO, all das. Fast eine gigantische Masse an Gesetzen existiert nur, um die Gesundheit der Bürger zu schützen, weil es selbstverständlich Aufgabe des Staates ist. Aber nee, es gibt kein Recht auf, es gibt, wie heißt das, es gibt kein, Sterben gehört zum Leben dazu. Es gibt kein, das ist Lebensrisiko, das darf der Staat sich nicht. Ja, go fuck yourself. Mord ist verboten, weil es die Gesundheit der Bürger.
Mord könnte ihre Gesundheit beeinträchtigen.
Genau, Mord könnte ihre. Das ist der einzige Grund, warum Mord verboten ist. Ansonsten würde sich niemand die Mühe machen, Mord zu verbieten. Das ist der einzige Grund, weil es ziemlich massiv gegen die. Und ich glaube, es würde niemand behaupten, dass es die Aufgabe des Staates nicht ist. Also es ist diese ganzen Diskussionen, die sind. Also ich. Bis zu einem gewissen Grad lief diese Diskussion mit dem relativ zivilisiert ab. Wobei ich mir schon ein paar Mal gedacht habe, so, Alter, bei dir sitzt aber echt ein paar Schrauben locker. Also es ist auch so dieses ganze Weltbild. Also irgendwann kam man dann so irgendwann hat er dann so, ja, wir reden in 6 Monaten nochmal. Hier, ich habe meinen Reminder gesetzt. Und dann irgendwie, es gibt ja so Twitter-Reminder, remind me about this in 6 months. Dann werden wir ja mal sehen, was in 6 Monaten der Fall ist. Also, wenn du glaubst, wenn du nicht mal auf die Idee kommst, dass dieses Gespräch in 6 Monaten vielleicht nicht fortgesetzt werden könnte, dann sind wir nicht in einer Diktatur. Wenn du, ja, wir reden in 6 Monaten nochmal. Okay, wenn wir in 6 Monaten nochmal reden.
Wir können in 6 Monaten gar nicht weiterreden. Der Michael Wendler hat auch schon gesagt, dass wir jetzt im September
alles sterben. Damit fing er nämlich danach auch an.
Ja, wir sterben doch jetzt alle.
Genau, er hat dann gesagt, mal gucken, wie es dir in 6 Monaten geht. Mal gucken, ob du in 6 Monaten überhaupt noch da bist. Und also, der Staat erfindet eine Krankheit. Vergisst es, das Medikament gegen diese Krankheit gleich mitzuerfinden.
Vor allem spricht sich erstmal mit allen Staatschefs auf der ganzen Welt ab, dass natürlich die alle gleichzeitig diese Krankheit auch erfinden.
Natürlich. Erfindet die dann. Macht dann ein Medikament, braucht dafür noch etwas über ein Jahr, um dieses Medikament fertig zu haben. Gibt es dann nur seinen Getreuen und alle Zweifler nehmen es nicht und alle, die den Staat stützen, werden dann im September plötzlich sterben und der Staat und die einzigen, die überleben, sind die Gegner des Staates. Was ist das für eine Diktatur? Bitte, Was soll damit erreicht werden? Was ist das Ziel? Ja,
die haben Max.
Wir bringen alle unsere Freunde um und lassen
uns Feinde am Leben. Max, die haben natürlich nicht mit der Intelligenz der Querdenker gedacht.
Ja, also, genau. Ne?
Die haben ja gedacht, das wären alle Schafe. Ja, irgendwie würden alle die Impfung nehmen. Aber es gab ja natürlich echt Leute, die haben das durchschaut einfach.
Nee, weißt du, was darauf reagiert hat?
Das hat Merkel einfach nicht vorhergesehen, dass da halt einfach so schlaue Leute unterwegs sind wie die Querdenker.
Die Angst vor Spritzen haben. Womit er dann kam, war, na Max, jetzt tu aber nicht so, als hättest du noch nie vom Great Reset gehört.
Nein, echt? Ja. Damit kommen wir auch noch.
Ach, ja, und dann habe ich, okay, fucking Nazi. Stirb an Corona bitte, und habe ihn geblockt. Also es war wirklich so, oh. Das war auch, der machte nicht den Eindruck. Der machte nicht den Eindruck, als ob er so einer wäre. Aber dann kommt er plötzlich mit dem Scheiß um die Ecke.
Ja.
Und
Problem ist halt, diese Verschwörungstheorien haben so Synergieeffekte. Wenn du einmal an eine glaubst, dann bist du sehr, sehr anfällig für die nächste. Und dann kannst du dich immer weiter reinbauen in den Kaninchenbau.
Und dann musst du ja quasi.
Ja.
Ansonsten kannst du ja irgendwann nicht mehr aufrechterhalten. Das ist ja im Augenblick, ich weiß nicht, ob es jemand mitglaubt, ob ihr es, also Michi weiß auf jeden Fall, ich habe ihr davon geschickt. Im Augenblick ist ja das große Ding gerade unter denen, das ist in den USA, aber damit, der Typ kam damit auch an. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieses Medikament heißt, dieser Wirkstoff.
Pferdeentwurmungskur-Dings.
Genau, ja. Es gibt eine Pferdeentwurmungskur, die sich gerade, wie heißt der, Joe Rogan?
Ach, der hat das auch promotet? Ach, das ist auch ein
Spinner. Nee, der hat nicht promotet, Alter. Der nimmt das gerade.
Ach du Scheiße.
Der hat Corona, nimmt das gerade. Milo.
Milo Janovinic.
Er hat sich das gespritzt, Janovic. Wohl behauptet er. Okay. Hat Fotos von einer Pferdespritze auf Gap oder wo auch immer er postet, Telegram gepostet. Der hat so eine riesen, es steht so fett auf der Spritze drauf. Nur für Tieranwendung. Oh Mann, veterinary use only. Und er hat von diesem Medikament, wo unten halt only Kuh, Pferd, Schwein drauf gemalt sind. Das hat er sich dann gespritzt, weil er so unter Corona leidet. Was ja auch irgendwie so eine, einerseits eine total, ist ja nicht schlimmer als die Grippe, ist ja total harmlos, ist ja total, also für normale Menschen. Aber trotzdem braucht man ständig irgendwelche Wundermittelchen, die um sich dagegen zu schützen weil es so harmlos ist. Also ich meine, wer würde sich eine Pferdewurmkur, die wohl sehr, sehr scheiße schmeckt, spritzen oder schlucken oder rektal einführen oder was da alles probiert wird, wenn die Krankheit bei dem Schnupfen. Also ist das irgendein Fetisch? Also ich will diesen experimentellen Impfstoff nicht nehmen. Darum her mit der Pferdeentwurmungskur, die noch nie am Menschen getestet worden ist. es ist so haarsträubend dämlich.
Ja, ja, ja. Also es ist halt, ja, also ich glaube. Ich meine, es hat halt viel mit Identität zu tun. Ne? Es hat halt viel total damit zu sagen, also wenn du dich erst einmal daran festgelegt hast, dass irgendwie, keine Ahnung, sie hinter dir her sind. Ne?
Genau.
Und das alles, was in den Massenmedien besprochen wird, halt einfach nur Lüge sein kann, Lüge sein muss, weil es kommt ja von den Massenmedien. Dann musst du halt auch alles in Bewegung setzen und auch danach leben, dass das auch so ist. Damit deine Identität halt einfach integer bleibt. Und es ist interessant, wenn man sich so ein bisschen evolutionspsychologisch damit auseinandersetzt, dass halt ein Großteil unserer Reaktion auf Dinge nicht in erster Linie dem eigenen Selbsterhalt, also dem eigenen physischen Selbsterhalt zugutekommt, sondern in erster Linie unser Klarkommen und unser Integrieren können in die Gruppe. Mhm. Ne? Also das heißt, wir sind sozusagen einfach ein Gruppenmenschen. Wir sind einfach als Menschen Gruppentiere und ganz oft konkurriert unser Selbsterhaltungstrieb, also Selbsterhaltungstrieb des Individuums, mit dem Gruppenerhaltungstrieb oder sagen wir mal mit dem Gruppenintegrationstrieb. Ja? Und der Gruppenintegrationstrieb, der gewinnt halt ganz häufig in diesen Situationen. Mhm. Ich habe jetzt letztens gerade eine schöne Folge gehört über Trauma. Also was ist eigentlich Trauma? Ne? Also im Endeffekt so oberflächlich gesehen erstmal irgendwie ein echt Fakt-Erlebnis, ja, irgendwie, ja, dass du irgendwie nicht verarbeitet bekommst. Aber es gibt da halt eine sehr, sehr interessante Theorie darüber, dass Trauma eigentlich nur dann entsteht, wenn du ein Fucked-up-Erlebnis hast, aber das Gefühl hast, nicht damit mit deinem Nahumfeld kommunizieren, darüber zu kommunizieren zu können. Ne? Also wenn ihr alle zum Beispiel eine Fucked-up-Erlebnis habt, ja, irgendwie zusammen, dann könnt ihr relativ gut damit klarkommen, weil ihr darüber reden könnt und so weiter. Aber ganz häufig sind halt solche Erlebnisse nicht wirklich teilbar. Also ein gutes Beispiel ist natürlich irgendwie wie Kindermissbrauch, ne? Also wenn du als Kind missbraucht wirst, dann hast du meistens niemanden, zu dem du gehen kannst. Und vor allem mit deiner engsten Bezugsperson, nämlich deiner Familie, kannst du nicht darüber reden. Ja. Und das macht dann halt sozusagen, dass die Psyche dann irgendwann dieses Erlebnis abspaltet. Ja. Weil sozusagen die Psychologie demandet, dass du halt in erster Linie erstmal mit deiner Gruppe klarkommen musst. Ja. Und erst in zweiter Linie sozusagen die Probleme erörtern kannst. Und das heißt mit anderen Worten, das Problem wird einfach abgespalten, wird einfach weggetan. Hm. Und daraus entsteht Trauma. Also ist dieser aus diesem Disconnect zwischen körperlicher Erfahrung und nicht und psychische Abspaltung. Und das ist so abgefahren. Also wir Menschen sind absolut nicht dafür da, irgendwie als Individuen zu überleben und richtige Entscheidungen zu treffen und die Welt rational wahrzunehmen.
Wir sind in erster Linie keine Wölfe.
Ja, wir sind in erster Linie dafür da, unseren Platz in der Gruppe zu halten.
Klar.
Und zwar koste es, was es wolle. Und koste es unsere eigene Gesundheit. Und koste es unsere und wenn wir uns Pferdewurmkur spritzen müssen. Hm. So.
Ja, das ist, also ich meine, das ist natürlich, ich habe mich jetzt darüber lustig gemacht, aber es ist natürlich klar. Ich meine, die meisten davon werden schon ahnen, dass es ja vielleicht auch sein könnte, dass sie gar nicht recht haben und dass Corona vielleicht. Also ich meine, was ist denn dein Endgame? Diese Leute sind ein bisschen älter alle, oder die wenigsten davon sind wirklich jung. Die sind in einer Gruppe, einer Altersgruppe, wo, wenn es sie erwischt, wo sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Komplikationen haben oder zumindest vielleicht sogar Angst um ihr Leben haben müssen. Und sie verweigern sich halt dieser dummen Impfung. Und das ist, also ich habe auch einen anderen, der hat, offensichtlich war der Mobile Max-Hörer mal eine Zeit lang und hat sich dann irgendwann angefangen, so mit mir einzumischen. Und ich habe den hin und wieder halt dann nochmal irgendwie geguckt und dessen Timeline gescrollt und so. Und ich bei dem konnte man richtig zusehen, wie er sich immer weiter radikalisiert hat, wie er so anfing als ja, ich bin noch ein Linker und dann halt gegen die Grünen gehetzt hat. Ja, Laschet ist doch ein guter Kanzlerkandidat. Sich aber trotzdem noch als totaler Widerstand gefühlt hat, an irgendwelche Nazis retweetet hat dann und so was. Da konntest du richtig zusehen, wie das dann immer weiter, immer radikaler, immer.
Diese Mobile Max-Hörer, ich sagte.
Und den habe ich dann irgendwann mal gefragt, was ist denn eigentlich dein Endziel? Willst du jetzt, also ich meine, wenn du jetzt einfach weiterhin dich weigerst, eine Maske zu tragen, dich weigerst zu impfen, dich weigerst, irgendwelche Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen, dann wirst du es bekommen. Ist ja nur eine Frage des Wann und nicht des Ob. Und aus seinen Tweets habe ich mal entnommen, dass er so, naja, vielleicht 60 ist, vielleicht über 50. Also auf jeden Fall schon in einer Gruppe, die durchaus ein Risiko davon haben. Was ist dein Ziel jetzt im ganzen Spiel? Was ist das? Wo soll's hingehen? Und dann hat er mich geblockt.
Ja.
Und ich glaube, das wissen sie selber nicht.
Ja.
Ich glaube, das wissen sie einfach nicht. Und ich glaube, die haben schon Schiss. Ich meine, du deckst dich nicht mit Pferdewurmkur ein, um sie dann im Zweifel. Also es ist so schlimm in den USA, dass wirklich teilweise in irgendwelchen Farmstores dran steht, so, hey, du kriegst dieses Medikament nur, wenn du ein Foto von deinem Pferd mit dir drauf mitbringst und es uns zeigst.
aber ich glaube, es gibt noch einen weiteren Faktor, der dabei eine Rolle spielt. Und zwar ist es halt auch so ein bisschen dieses Gefühl, nochmal was Besonderes zu sein. Ne? Mhm. Also ich glaube, gerade wenn du dann irgendwie so 50 bist und du hast irgendwie so den Großteil deines Lebens hinter dir und du hast irgendwie eine Karriere gemacht. Und in dieser Karriere, keine Ahnung, warst du vielleicht irgendwie okay oder warst du vielleicht irgendwie unterdurchschnittlich oder vielleicht sogar ein bisschen überdurchschnittlich, aber du warst irgendwie nie eine große Nummer oder sowas, ja?
Du warst nie wichtig.
Du warst nie wichtig, genau. Also du warst nie wichtig, aber du hast dich eigentlich immer als wichtig wahrgenommen und du würdest gerne wichtig sein. Und ich glaube, diese Verschwörungstheorien und diese Corona-Situation und dieses ganze Widerstand, ne, das macht dich plötzlich, das hebt dich irgendwie raus aus der Masse und das ist
total.
Also gefühlt zumindest, obwohl natürlich du in einer anderen Masse bist. aber du fühlst dich halt irgendwie auch durch dieses Abgespaltensein von dem Mainstream-TM halt auch als etwas Besonderes, als erleuchtet, als ein jemand, der was weiß, was der andere nicht wissen, ja, irgendwie. Und ich glaube,
und natürlich auch diese
Identität als Staatsfeind, ja, das ist natürlich auch irgendwie ganz sexy, ja, irgendwie. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal so, du hast halt eh nichts mehr zu verlieren, du hast irgendwie, glaube ich, dann schon irgendwie so dein Haus, du hast irgendwie deine abgesicherte Existenz und eigentlich ist dir langweilig, ja.
Ja.
Eigentlich ist dir langweilig. Und dann kommt plötzlich sowas und dann hast du irgendwie die Chance, plötzlich nochmal irgendwie eine zweite Karriere als Renegat zu starten. Das ist halt auch schon ein bisschen sexy, ja.
Und die Maske ist ja auch lästig. Ich meine, hey.
Ja, vor allem, wenn man einen Mundgeruch hat, ne? Also.
Ja, und dann einfach zu sagen, nee, ich setz die Maske nicht auf, weil ich eine faule Socke bin und einfach zu sehr Pussy, um beim Einkaufen eine Maske zu tragen, ist ja schon eine andere Nummer, als zu sagen, nein, ich trage diese Maske nicht, weil sie ein Zeichen der Unterdrückung ist und jeder, der eine Maske aufsetzt, ist ein Sleep-Sheep. Und ja, klar.
Ja, also ich glaube, da kommen halt eben diese verschiedenen Faktoren zusammen. Also einerseits natürlich diese Privilegierung und dann plötzlich eine Einschränkung dieser Privilegierung, die als extrem drakonisch wahrgenommen wird, dann eben natürlich diese Identität, wenn man dann einmal in so einer Gruppe ist, wenn man einmal in so einer Verschwörungstheorie ist, die halt, dass du halt dann auch wirklich bereit bist, immer mehr Kosten da rein zu versenken in diese Identität, ja. Und dann eben als drittes, dass es natürlich auch irgendwie ein Thrill ist und halt auch so ein kleiner Ego-Kick irgendwie als Renegat irgendwie in der Welt rumzulaufen.
Ich meine, wie geil ist das, wenn man 160 auf der Autobahn fahren nicht einfach nur macht, weil man ein mittelalter Sack ist, sondern weil man damit für seine Freiheit kämpft, und zwar die Freiheit aller, weil wenn wir nicht mehr 160 auf der Autobahn fahren, dann heute nehmen sie uns heute geben sie uns das Tempolimit und morgens das Gefängnis. Das ist ja slippery slope. Das ist ja ganz offensichtlich.
Genau, und morgen bauen sie die Lager wieder auf.
Genau.
Ich find's interessant, auch vor allem im Hinblick auf die kommenden Wahlen. Max, wir haben noch überhaupt nicht über die Wahlen geredet, über den Wahlkampf und den ganzen Kram. Max, gestern habe ich gewählt.
Gestern hast du gewählt, okay.
Gestern habe ich gewählt, ich habe Briefwahl gemacht, weil ich hatte da mal Bock drauf und ich bin ja jetzt umgezogen, ich habe mich immer noch nicht umgemeldet. Außerdem bin ich jetzt Wahlhelfer. Ich bin jetzt Wahlhelfer bei der Wahl.
Deswegen hast du das gemacht, um die Impfung schneller zu kriegen?
Natürlich habe ich mich auch auf der angemeldet, um die Impfung schneller zu kriegen. Hat nicht geklappt, es hatte keine Relevanz dafür, aber jetzt bin ich Wahlhelfer. So what? Aber ich mache das gerne. Ich will ja auch mal was zurückgeben an die Gemeinschaft. Ne?
Für die Diktatur. Man muss ja auch der Diktatur mal was zurückgeben.
Man muss ja auch mal der Merkel-Diktatur was zurückgeben.
Die Merkel-Diktatur, die jetzt noch gegen die Merkel-Diktatur auf die Straße gehen, die in 3 Wochen endet.
Genau, es ist höchste Zeit. Ja? Also, Merkel-Diktatur ist nicht mehr lange. Wenn ihr jetzt nicht demonstriert, dann
werdet ihr nicht mehr schaffen. Ich wette, die gehen auch noch Monate nach Ende der Merkel-Regierung gegen die Merkel-Diktatur auf die Straße. Das ist, irgendwie wird sie doch. Egal, ja, du bist Wahlhelfer. Sorry, ich wollte dich nicht.
Ich bin Wahlhelfer und ich habe schon gewählt. Und ich habe jetzt meine Entscheidung getroffen. Und wie ist es bei dir?
Meine Entscheidung, also ich habe noch nicht gewählt. Der Hauptgrund ist, weil unser Wahllokal, ich wollte eigentlich mal nachgucken, weil ich es gerne Kolja zeigen will, das letzte Mal, als wir gewählt haben, war er noch sehr klein oder sehr viel kleiner und jetzt wählen wir in seiner Schule, vielleicht sogar, Ich glaube, ich habe sogar schon mal in Koljas Klassenraum gewählt, fällt mir gerade auf. Das ist, und um das zu machen, darum habe ich vor, keine Briefwahl zu machen. Und warte mal kurz. Ich habe so ein bisschen Husten. Keine Ahnung warum. Vielleicht Corona, wer weiß. Vielleicht auch einfach nur irgendwas draußen. Und ich finde diesen Wahlkampf so deprimierend wie immer. Also ich finde jetzt ehrlich gesagt, also ich finde, es geht halt mal wieder um sehr viel, aber ich, so was viele sagen, so das ist der schlimmste oder desillusionierendste Wahlkampf in ever, so kein Kandidat ist gut, so dieses, ja, wir hatten 16 Jahre Merkel, ist jetzt nicht so, als ob Merkel vor ihrer Wahl also ich glaube, niemand hat jemals gedacht, dass Merkel jemals Kanzlerin wird, geschweige denn, wenn sie wollte, die längste im Amt seiende Kanzlerin aller Zeiten wäre. Locker. Also ich meine, es ist ja der einzige Grund, warum sie nicht länger als Kohl im Amt sein wird, ist, weil sie jetzt einfach gesagt hat, oh, ich habe keinen Bock mehr. Ansonsten ist es ja wahrscheinlich nochmal gemacht. Also ich finde so dieses, ja, die sind alle keine, die haben alle kein Format oder sowas, das finde ich ziemlich egal, weil das kommt im Zweifelsfall noch. Außer bei Laschet, bei dem wird es definitiv nicht mehr kommen, der ist einfach immer ein Idiot. Aber also ich hätte nicht damit gedacht, dass ich bin mal gespannt, ob das Bestand hat. Ich bin mal gespannt, was nachher tatsächlich bei rauskommt, aber dass die SPD in Umfragen zu unseren Lebzeiten noch mal deutlich vor der CDU liegen würde und stärkste Partei wäre.
Das ist echt erstaunlich, oder?
Damit hatte ich nicht gerechnet.
Also ich muss sagen, ich finde den Wahlkampf schon sehr schmerzhaft. Ich fand ihn die ganze Zeit sehr schmerzhaft, weil das, worum es immer ging. Ne? Also ich war so häufig überrascht darüber, welche Themen hochkochen, ne? Also es gibt immer so Themen, die kochen hoch und viele Themen, die kochen eben nicht hoch. Und
ja.
Und bei den hochkochenden Themen habe ich immer gedacht, was, das interessiert die Leute? Das ist, was die Leute interessiert. What the fuck? Also ich war wirklich konsterniert immer mal wieder von diesem Wahlkampf, weil keine Ahnung, ob das die Medien sind oder ob es halt wirklich die Bevölkerung ist, die sich dafür interessiert irgendwie. Aber irgendwie, keine Ahnung, von Annalenas Lebenslauf über dies und jenes. Und es war, also alles, was ich denke, was skandalös ist, interessiert kein Schwein. Ja? Also
Cum-Ex.
Genau, irgendwie Cum-Ex, Wirecard, dies, das, irgendwie. Das interessiert kein Schwein. Afghanistan, ja, irgendwie. Hat Afghanistan, der ganze Debakel, das gerade abgegangen ist in Afghanistan, es hat null Auswirkungen. Null auf die Umfragen. Null.
Yeah.
Gar nichts. Das interessiert die einfach gar nicht. Das sterben Menschen, tausende von Menschen, die für uns gearbeitet haben, ja. Die, wo wir versagt haben, deren Größe. Es interessiert keinen. Es interessiert einfach keinen.
Wo wir es rausgezögert haben und sie bewusst haben, warten lassen und bewusst haben, lieber lassen wir die sterben, als dass die ihren Fuß nach Deutschland setzen.
Ja, interessiert kein Schwein.
Ja.
Aber was Leute so interessiert, irgendwie, keine Ahnung, hier irgendwie, ach, das könnte hier, das ist eine Ungenauigkeit im Lebenslauf. Okay. Ja,
also
you do you, aber ganz ehrlich, mit dir in einer Demokratie sein möchte ich nicht. Ich möchte nicht mit dir in einer Demokratie sein. Und ich möchte mit den meisten Leuten, mit den meisten Deutschen möchte ich nicht in einer Demokratie sein. Also es ist einfach so, es ist, wir haben einfach unterschiedliche Interessen. Ja, also ich interessiere mich für Politik, die anderen interessieren sich für Bullshit. So, das ist einfach so. Und
dieser Bullshit trägt halt. Das ist so schön einfach. Das ist Bike-Shedding. Kennst du Bike-Shedding?
Nee.
Das ist so bei komplizierten Projekten, wenn man irgendwie, wenn irgendwie ein neues Kernkraftwerk geplant wird, dann wird alles, die kompliziertesten Pläne werden ohne Diskussion abgesegnet. Aber dann bei der Farbe des Fahrradständers,
ja,
da geht da eine vierstündige Diskussion los. Und das ist halt, das sind so, es sind halt. Ja,
da haben die Leute dann auch eine Meinung zu, ne? Also, genau, es sind X die ist Themen, dazu kompliziert, dass es interessiert, das interessiert, das ist irgendwie.
Da könnte ja. man sich ja, da kann man ja eine Rückfrage stellen und sich damit als totaler Idiot outen, dass man das Thema nicht total durchgangen hat. Aber Lastenräder, das ist halt ein Thema, was jeder auf Anhieb versteht.
Lastenräder, die Diskussion um Lastenräder. Batsch, 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 batsch. Leute, ey. Ich möchte diese Leute wirklich mit ihrem Gesicht in den Matsch drücken, so, ja, also sorry, aber mit diesen Leuten kann man keine Demokratie machen. Es ist wirklich, es hat mich wirklich, wirklich abgefuckt und mir echt ein Ekel vor dieser Bevölkerung und vor diesen Medien hat eingeflogen.
Aber ist das was Neues?
Und auf der anderen Seite, und das ist vielleicht, das muss man vielleicht auf der anderen Seite sehen, so rein Horse Race mäßig ist es ja nun wirklich interessant. Also es ist ja wirklich spannend. Ne? Also Wir haben jetzt irgendwie die SPD, die plötzlich irgendwie so aus dem Nichts plötzlich irgendwie aufsteigt. Warum überhaupt? Also
mein Grund ist, weil Laschet so ein schlechter Kandidat
ist. Ja, weil Laschet ein schlechter Kandidat ist, weil auch Annalena Baerbock irgendwie viele Leute enttäuscht hat.
Olaf Scholz hat bisher einfach im Wesentlichen die Fresse gehalten.
Ja, und jetzt haben wir halt irgendwie dieses Dreikopfrennen. Also es ist wirklich so, alle drei, Grüne, SPD und CDU sind alle im Bereich des, sag ich mal, statistischen Fehlers irgendwie auf einer Augenhöhe, so, ja. Und das ist schon auf so einer Horse Race Ebene ist das schon wieder spannend, so. Und deswegen, ja, entscheidet sich einen das dann schon für die komplette, Brain Damaged halt dieses Wahlkampfs.
Ja, das wird, ich glaube, das ist jetzt dadurch, dass es halt so eng ist und dadurch, dass sich alle in die Hosen machen und besonders die CDU und die CSU jetzt gerade massiv in die Hosen machen, weil sie halt dachten, das Ding schon fest in der Hand zu haben und das jetzt halt im Augenblick so aussieht, als ob das nicht klappen könnte. Dadurch, also ich meine, jetzt fangen sie aber an mit ihrer alten roten Socken-Kampagne, die wieder rauszuholen, dass ja quasi das Olaf Scholz ja quasi ein versteckter Kommunist ist.
Olaf Scholz ist so.
Mir würde nicht weiter auffallen, wenn der CSU-Innenminister in Bayern wäre. Das ist.
Wie verzweifelt kann man denn sein, wenn man Olaf Scholz als Linken darstellen will? Also ich finde, das ist so wie, Alter.
Fast so verzweifelt, wenn man Olaf Scholz wählt. Also das ist, dazu gehört ja. Schon richtige Verzweiflung. Also das ist, ja, das ist, ja. Das ist, und da wird's halt wieder auf diese simplen Sachen runtergebrochen. Und halt, ich meine, diese ganze dämliche Gender-Sternchen-Debatte, dass in Sachsen jetzt irgendwie ein Gesetz erlassen wurde, dass man an Schulen, dass irgendwie in blablabla, in offiziellen Briefen oder in Schulkommunikation, oder ich weiß nicht was, keine Gender-Sternchen mehr verwendet werden dürfen. Das ist ein Bundesland, in dem das Kultusministerium kein Problem damit hat, dass die Rassentheorie gelehrt wird.
Ich sage, ja, das muss halt jede Schule für sich entscheiden, ob sie Rassentheorie lehren will oder nicht.
Aber Gendersternchen, das ist
überhaupt
das,
so nicht gendern.
Aber das ist so, nicht Hauptsache, die werden nicht als Hauptsache beim Holocaust verharmlosen nicht gendern.
Mein Tweet hat ja niemand verstanden. Ich habe ja getwittert, die Social Unjust Warriors werden radikalisieren sich zusehends.
Ja, das ist echt krass.
Es ist wirklich so. Das sind richtige Warriors, die halt im Endeffekt ihre gesamte Energie damit beschäftigen, sich für Ungerechtigkeiten einzusetzen. Das ist unglaublich.
Ja. Ja, klar.
Wir müssen Ungerechtigkeiten verteidigen.
Die Ungerechtigkeiten,
koste es, was es wolle. Genau.
Na, das sind, weil es ihre Privilegien sind.
Ja, was heißt Privilegien? Ich meine, wem wird ein Privileg weggenommen, wenn irgendwie Frauen mitgenannt werden?
Was ich an dieser Stelle, wir sind alte weiße Männer und wir müssen endlich mal damit anfangen, vernünftig zu gendern. Und ich finde, dass mir ist das. Es wird immer allgegenwärtiger und ich bilde mir ein, dass wir früher mal bei solchen Sachen potenziell ein bisschen früher dran gewesen wären und jetzt sind wir es halt nicht. Und ich finde, ich bin
mittlerweile. Haben wir jetzt nicht gegendert? Ich habe ja auf jeden Fall mein Buch habe ich komplett gegendert.
Ja, sehr gut. Mir ist es mittlerweile so, dass, also es gibt Leute, die regen sich darüber auf, wenn es passiert. Mir fällt es mittlerweile negativ auf, wenn es nicht passiert.
Ja.
Das ist, wenn ich irgendwo einen Podcast höre und da gendert irgendjemand nicht, vernünftig. Dann denke ich mir schon,
ja, jetzt ruhig mal. Aber ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber haben wir es jetzt nicht gemacht oder was? Oder?
Also ich hab's bewusst in meinem Leben 3-mal gemacht und definitiv noch nicht in diesem Podcast. Also ich achte einfach nicht drauf und da ich nicht drauf achte, gehe ich mal davon aus, dass ich es nicht tue. Ich würde gerne damit anfangen.
Also ich achte drauf, also zumindest, ich weiß nicht, ob ich hier drauf geachtet habe. Ich will mich da jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Ja. Aber jetzt auch bei Interviews oder so, da achte ich schon immer drauf, dass ich irgendwie entweder irgendwie beide Formen sage, so nacheinander, oder eben dieses mit dem Innen, obwohl das ist irgendwie auch so ein sprachlicher Trick, den ich nicht so richtig drauf habe. Also dieses WählerInnen, ne? Also
WählerInnen, genau.
Das ist
immer so. Können wir lernen. Sind wir noch nicht allzu so alt.
Aber ich, ja, also eigentlich.
Ich finde, das klingt auch gut. Ich finde, das klingt schön. Ich finde so diese kleine Pause, ist so ein kleiner Stolperstein, der irgendwie im Sprachklang drinne steht. Ich finde den tatsächlich, ich mag den. Und wenn ich den irgendwie, ich habe jetzt bei diesem Ken Jebsen Podcast, den hast du wahrscheinlich auch gehört. Das ist ja konsequent durchgegendert und ich fand das zum Beispiel fand ich sehr angenehm und ich finde das, es fällt mir positiv auf. Es ist nicht so, dass ich mich dadurch irgendwie gestört fühle, ganz im Gegenteil. Und ich finde, dass wir es, egal, und ja, aber es gibt halt einen
großen.
Ja,
der meist hochgerankte Kommentar, beziehungsweise Rezension auf Amazon für mein Buch ist, Das Thema hätte mich ja interessiert, aber es ist gegendert.
Nein, das Thema interessiert dich offensichtlich auch nicht. Das Thema, ja, dich interessiert genau. Nichts.
Deswegen habe ich sofort zurückgeschickt.
Genau, genau. Geil. Ja, go fuck yourself. Also ich meine, wenn Leute sich über, aber das, auch das hatten wir schon immer. Ich meine, ich glaube, ich habe es hier schon mal erwähnt, die FAZ hat 10 Jahre gegen das mit Doppel-S gekämpft. 10 Jahre ja. Lang ihrer Existenz haben sie gegen diese furchtbare Schreibweise von das mit Doppel-S und gegen die neue Rechtschreibung gekämpft. Und das ist, man kann ja meinetwegen von der neuen Rechtschreibung halten, was man will. Das ist scheißegal, aber es ist nur eine dumme Regel. Und das ist, Rechtschreibung ist in beiden Varianten scheiße. Und das Schlimmste an der neuen Rechtschreibung war, dass sie nicht weit genug gehen. Jetzt haut er schon wieder ab. hat das Mikrofon von alleine ausgemacht. Na toll! Lässt er mich hier hängen! Der feine Herr Autorin. Ja, es ist schon... Es ist... Vielleicht ist es auch so ein bisschen ablenkend davon, dass wir von den eigentlichen Problemen keine Ahnung haben und sie nicht und keine Idee haben, wie wir sie lösen sollen. Also, und ich weiß es nicht. Ich finde es. Ich weiß nicht, ob es jemals anders war, aber ich glaube, man sieht halt, wie Macht funktioniert. Es ist ja so ein, ich glaube, dieses Gender-Sternchen und Lastenräder und sowas sind halt Feindbilder projizierend, weil man an die echten Probleme nicht ran will. Und also warum jetzt ein Lastenrad irgendwie tatsächlich zu so einer großen. Da hat ja der Diktator hier, der hat ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht seinen echten Namen. Auf Twitter heißt er Diktator. Der hat im Tagesspiegel irgend so eine Kolumne geschrieben. Und eben auch, also es war eine ironische, sarkastische Kolumne irgendwie, aber eben auch nicht so hundertprozentig gegen Lastenräder, dass man da auch wert. Also es ging darum, wie scheiße man ja für seine Kinder aussieht, was man ja alles so macht, nur für seine Kinder und Lastenräder hat er halt, dass man halt auf Lastenrädern schon ziemlich scheiße aussieht, aber was macht man nicht alles für seine Kinder? So in etwa hat er diese Kolumne geschrieben. Und der hat dann auf Twitter sehr, 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 sehr viel dafür auf den Deckel gekriegt. Und insofern kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht die Ausgangsbasis war, dass man dann, dass dann irgendein Politikstratege gesagt hat, ah, Lastenräder, das ist offensichtlich ein Spaltthema, das müssen wir hier in diese Masse werfen. Ich meine, das ist halt Politik, ne?
Oder du meinst, Peter Wittkamp ist schuld in dieser Debatte?
Ich weiß nicht, ja, vielleicht.
Nee, also ich glaube, es war ja, das war ja schon irgendwie im grünen Programm drin mit irgendwie, glaube ich, 1 Milliarde Förderung für Lastenräder. Ja, aber ich meine, das halt, also ich meine, Don Alfonso hat dann irgendwie das mit den Taliban verglichen. Also
oh Gott.
Lastenräder fördern.
Oh Gott, ist Taliban.
Es ist wie Taliban, weil weil das ja klar ist.
Das braucht man gar nicht weiter begründen.
Das braucht man gar nicht weiter erklären.
Das ergibt sich von selber. Die Taliban würde Lastfahrrad fahren.
Es ist doch sonnenklar. Einfach sonnenklar. ja. ja, ich weiß nicht, also das ist halt so diese Sache. Diese Kulturkriege, ne? Das sind ja im Endeffekt, geht's ja um Kultur.
Ja, ja, klar.
Und das ist auch so interessant, also so eine gute
Identitätsstiftung sein.
Genau, so eine Beobachtung, dass halt nichts die Leute so auf die Beine, auf die Palme bringt wie Kultur, Kulturkämpfe oder wenn es irgendwie um Sprache, wenn es irgendwie um Verhaltensweisen, wenn es
Masken.
Ja, genau. Also so, wenn es darum geht, how we do things, ja. Also das ist etwas, was wahnsinnige Kämpfe auf sich gibt. Es hat dann natürlich auch eine gewisse, man kann da auch schon wieder so eine gewisse Logik dahinter sehen, eine Herleitung dahinter sehen, ne, wenn man sich bedenkt, dass im Endeffekt die gesamten Achievements, die gesamte eigentlich Differenziertheit des Menschen gegenüber der Tierwelt, ja, darin besteht, dass wir Menschen sind, die sich gegenseitig Geschichten erzählen, um uns zu motivieren, miteinander zusammenzuarbeiten. Ne? Das ist ja diese Harari-These, dass im Endeffekt die Menschen sozusagen im Endeffekt, dass ihr wichtigstes Tool ist halt ein gemeinsames Narrativ zu finden, das die Leute dazu motiviert und inspiriert, halt auf einer größeren Skala als zum Beispiel irgendwie so ein Stamm oder so halt plötzlich zusammenzuarbeiten, ne? Städte zu gründen, Nationen zu gründen, Kulturen zu gründen, Religionen zu gründen, alle möglichen gesellschaftlichen Zusammenhänge zu gründen, die ja alle irgendwo auf irgendwelche Erzählungen basiert. Das heißt mit anderen Worten, wenn du die Kontrolle über die Erzählung hast, ja, dann hast du auch Kontrolle über im Endeffekt das Schicksal der Menschheit, TM, ja? Also zumindest der Gruppe irgendwie. Mhm. Und deswegen ist es natürlich fast wichtiger, die Integrität der Erzählung zu bewahren, als die Integrität deiner eigenen Person und deiner eigenen und dann vielleicht deiner eigenen Gesundheit, ja. Und deswegen ist es, glaube ich, erstmal sozusagen nachvollziehbar, warum die Leute so emotional investiert sind in Kultur. Weil Kulturidentität ist und Kultur eben und damit natürlich auch die Selbsterzählung, ja. Hm. Und ich finde es interessant, wenn man jetzt zum Beispiel diese ganze Selbsterzählung, ich habe jetzt in letzter Zeit gucke ich mal ab und zu mal so 80er-Jahre-Filme, Filme, mit denen ich aufgewachsen bin, ne? Letztens habe ich Lethal Weapon geguckt. Das ist so ein Film aus den 80ern, wo Mel Gibson so total kaputten Typen spielt, der dann zusammen mit einem anderen kaputten Typen irgendwie beides Polizisten irgendeinen Fall lösen muss. Also typischer 80er-Jahre-Plot. Aber der Mel Gibson ist so kaputt, dass er halt irgendwie sich halt ständig selbst umbringen will, ja, und halt im Endeffekt komplett emotional ein Wrack ist, ja. Und aber diese und sein Coping-Mechanismus ist halt einfach irgendwie Drogendealer abknallen so. Und irgendwie total gefährliche Stunts machen und natürlich hat man das damals und das habe ich auch damals sozusagen so als positive Identität aufgefasst, ja, und aufgesogen, ja, irgendwie, ja, dieser total fertige Typ irgendwie, der dem alles egal ist, der sich am Ende des Tages aber irgendwie über alles und über alles andere stellt und seine eigene Mental Health halt nicht irgendwie behandeln lässt, sondern halt damit lebt wie ein Mann und so weiter.
Das ist auch
so ein bestimmtes Männlichkeitskonzept, was damit einhergeht und überhaupt ist das Ganze dann natürlich mit extrem viel Waffenfetisch und Benzingeruch eingenebelt. Also diese ganze Identität, die halt damals gebaut wurde in den 80er Jahren, ich habe manchmal das Gefühl, dass es das ist, was eigentlich die Leute da draußen verteidigen. Ne? Also diese ganzen 50- bis 60-Jährigen, deren Ausdruck das natürlich war. Ne? Also
ja, klar.
Und auch deren Freiheitsverständnis und deren Selbsterzählung. Ja, und wenn jetzt irgendwie die Leute kommen und sagen, pass mal auf, du musst jetzt gendern und Lastenfahrrad fahren, ja, und irgendeine Maske tragen, wenn du in den Supermarkt gehst, das ist absolut nicht Mel Gibson in Lethal Weapon, ja.
Das ist ja gar nicht mehr kaputt.
Genau. Das hat ja gar nicht diesen Selbstzerstörungsdrive und dieses ganze und diese ganze toxische Männlichkeit, ja, irgendwie, das ist ja gar nicht, das widerspricht dem eigentlich so diametral, ja. Und ich kann dann schon verstehen, dass man sagt, okay, das, was diese linksgrün Versifften hier irgendwie vor, sozusagen nach vorne stellen, das widerspricht allem, was ich für mich als meine Selbsterzählung gelernt habe, ja. Mhm. Und alles, was ich bin, wird plötzlich problematisiert, ja. Das ist ja auch noch so eine Sache. Es ist ja nicht nur so, dass ein Gegenmodell jetzt irgendwie eine Relevanz bekommt, sondern das, was bisher war, wird problematisiert.
Klar. Ne?
Also der Begriff toxische Männlichkeit, ja, der so 112% auf diesen Lethal Weapon Figur da angewandt werden könnte. Das war damals ein Vorbild und das ist heutzutage ein Problem. Und wenn du halt aber noch dieses Vorbild und dich selbst in dieser Tradition siehst, dann natürlich fühlst du dich dann auch rejected von der Gesellschaft, ne? Natürlich fühlst du dich dann auch bedroht in deiner Identität.
Es ist ja nicht nur ein Vorbild, sondern es ist ja tatsächlich eben, wie viele Leute sind. Das ist ja, ich meine, so wenn du dir so dieses Bild vom, das ist ja auch ein sehr bequemes Bild, so dieses Familienernährer, was ja irgendwie ein bisschen kaputt gegangen ist. Man geht halt ins Büro, schiebt im Büro eine ruhige Nummer, lässt die Frau den Haushalt machen in der Zeit und kommt abends nach Hause und ist trotzdem der große Held, obwohl man eigentlich nichts gemacht hat, außer den ganzen Tag im Büro rumzuhocken. Und das ist ja was viele in sich tragen und wo auch viele drauf hingearbeitet haben. Also das ist ja, ich meine, das ist ja auch was, wo man was ja auch keine leichte Rolle ist. Also ich meine, ich war ja in den USA, da hat ja Diana nicht gearbeitet einen großen Teil der Zeit lang. Darum war ich ja quasi der Familienernährer. Das ist jetzt nichts, was mir physisch jemals schwer gefallen ist. Aber das ist was irgendwie dann doch ein bisschen auf einem lastet. Also das ist halt, das gibt einem schon nochmal ein anderes Gefühl von, ich darf diesen Job nicht verlieren. Nicht, dass ich jemals in Gefahr gekommen wäre, diesen Job zu verlieren. Aber und ist ja, also diese Männer, die haben ja durchaus auch Opfer gebracht, um diesem kaputten Bild zu entsprechen. Und dann jetzt gesagt zu bekommen, ja, aber es war alles nichts wert, weil es ist toxisch, ist natürlich schon ein harter Schlag, muss man einfach mal sagen. Und sie haben ja insofern tatsächlich nichts falsch gemacht, weil sie haben ja, außer sie haben halt das gemacht, was alle gemacht haben. Und ja, was damals halt für richtig gehalten worden ist. Keine Ahnung. Ich verstehe, warum man da ein bisschen durchtickt.
Ja,
also ich finde es schade, dass man da nicht ein bisschen reflektierter ist. Aber Selbstreflexion war nicht Teil des toxischen männlichen Bildes.
Nicht
wirklich. Ganz und gar nicht. Insofern entsprechen sie einfach weiterhin ihrem Klischee.
Ja, und ich meine, sie haben ja auch gar keine Möglichkeit, wirklich sich auch nach ihrem eigenen Selbstbild zu therapieren, weil sie haben ja mal in Deutschland gar nicht Zugriff auf Waffen. Ne? Also. Das kommt natürlich auch noch hinzu, ne? Also in den USA, da kann man das ja noch machen, da kann man ja noch irgendwie zur Waffe greifen.
Na, hier gibt es wenigstens kein Tempolimit.
Genau. Ja, das kann man es kompensieren eventuell.
Irgendwo muss man es ja kompensieren. Ja, das ist schon. Ach, das ist schon irgendwo krass. Ach Mann. Tja.
Ja, gut, also ich glaube, was glaubst du, wer gewinnt jetzt die Wahl?
Ich habe keine, also ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Annalena Baerbock die nächste Bundeskanzlerin wird.
Scheuchst du Mart?
Ich weiß nicht, wie weit man diesen Umfragen trauen kann.
Ja, das ist wirklich auch eine Frage, die ich mir auch ständig stelle. Inwiefern die überhaupt noch fähig sind, irgendwie akkurate Vorhersagen zu machen.
Also wie viele Leute da draußen sagen wohl jetzt, ja, der CDU werde ich mal zeigen, die hat meine Stimme verloren, so eine Lusche wie Laschet, die braucht da wirklich nicht mehr nochmal aufzustellen. Aber dann, wenn es dann hart auf hart kommt in der Wahlkabine, sagen sie, ach, die alte CDU, irgendjemand muss ja den Planeten zerstören, weil...
Tendenziell würde ich aber sagen, ich kann mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, also, ich sag mal so, irgendwie die Leute, die trotz allem, ne, also trotz, keine Ahnung, Maskenaffäre, 16 Jahre Merkel und ganz besonders natürlich Laschet, immer noch CDU wählen, ne? Mhm. Was mich da am meisten wundert, ist, dass die halt immer noch als am Leben gelten. Also das kann doch nur noch irgendwie so ein automatischer Reflex sein, der nicht mehr irgendwo mit irgendwas connected ist, sondern der halt wirklich nur noch, keine Ahnung, so Stift.
Aber das ist eine alte Familientradition, ja, CDU zu wählen. Das hat mein Vater hat schon CDU gewählt, mein Großvater hat schon CDU gewählt. Jetzt kann ich doch da nicht mit der Familientradition treffen.
Ja, genau. Also man muss irgendwie braindead sein, um irgendwie, also ich verstehe nicht, wie man in egal welcher Situation noch CDU wählen kann. Naja, ist auch egal. Ich glaube, im Zweifelsfall sind die Umfragen eher so falsch, dass die CDU überbewertet wird. Aber das ist so mein Gefühl. Also.
Okay, meinst du, dass die CDU schwächer
wird? Ja, und zwar schon seit immer, ne? Also, dass halt sozusagen die Baseline von CDU überbewertet wurde, schon immer. Und dass wir eventuell dann nochmal so eine richtige Überraschung sehen, dass irgendwie die CDU auf 15% kommt oder so ein Scheiß. Also, würde mich natürlich freuen. Vielleicht ist es auch einfach nur Hoffnung. Es ist auch nur irgendwie der Wunsch der Vater.
Das ja, kann. Also ich weiß nicht. Also mir fällt es da echt schwer, irgendwelche Prognosen zu machen. Und ich meine, es ist natürlich auch so ein Mediennarrativ. Das ist natürlich jetzt so, dass jetzt ist halt Scholz, der gerade mal irgendwie der Kandidat. Bisher haben sie den halt. Das ja, finde ich halt so irre, wie die ganze Zeit die CDU auf die Grünen eingekloppt hat und halt die SPD komplett ignoriert hat. Und jetzt ist die SPD halt in den Umfragen vorn und jetzt wird halt noch panisch auf die SPD eingeprügelt.
Ja, ja.
Und, aber ich meine, bei Scholz kann man ja durchaus, also es ist halt, sie hauen halt die linke Sockenkampagne raus, weil es ist offensichtlich, weil, ich meine, Cum-Ex wären wenn sie das aufarbeiten können, dann könnten sie ihn damit.
Aber das können sie nicht nehmen. Also sie können aus ihrer Position nicht irgendwie irgendwas mit Korruption machen. Da machen sie sich komplett lächerlich.
Wo sie gerade die Grünen dafür angreifen, dass sie irgendwie ein Portal einrichten wollen, auf dem man Steuerbetrüger melden kann. Ich meine, dass der Steuerbetrüger nochmal von AfD bis SPD ein zu beschützendes Was muss ich machen, was hätten Eltern gegeben, um mal so liebevoll von dieser Regierung behandelt zu werden wie Steuerbetrüger?
Auf jeden Fall.
Also das ist.
Es ist absurd. Es ist absurd.
Das ist schon krass. Ja, also das stimmt natürlich. Aber ich glaube auch, das liegt auch daran, dass es halt eine Geschichte ist, die halt komplex ist.
Also ich sag mal so, ja klar, also das stimmt, ne? Aber ich sag mal so, den Scholz, den kann man eigentlich nur wirklich sinnvoll von links angreifen. Und leider hat die Grünen haben sowieso beschlossen, grundsätzlich niemanden anzugreifen, sondern irgendwie halt irgendwie so, wir sind die lieben Netten, irgendwie when they go high, when they go low, we go high, Quatsch, irgendwie sich auf die Fahnen zu schreiben. Und deswegen kommt von den Grünen nichts. Die Linke könnte, beziehungsweise die Linke hat ja tatsächlich ein paar Abgeordnete, die sehr dezidiert auf Scholz und Cum-Ex und so weiter und so fort einschlagen. Der De Masio zum Beispiel, der ist ja ziemlich gut, der ist jetzt aber leider im nächsten Bundestag nicht mehr dabei. Der hatte halt diese ganzen Kram irgendwie von Wirecard über Cum-Ex und so weiter und so fort, hat er halt sehr, sehr gut auf dem Schirm und war sehr, sehr präsent und sehr, sehr ja eigentlich fast investigativ unterwegs die ganze Zeit. Und ein paar andere Leute in der Linkspartei auch. Aber im Großen und Ganzen konnte die Linkspartei das aber auch nie wirklich leveragen, weil sie halt einfach ein unorganisierter, komischer Holle-Holle-Haufen-Trottel sind. Sorry, aber ich meine, die Linke ist einfach wirklich ein Haufen Trottel. So muss man einfach so sagen. So im Bundestag. Und sind ein paar gute Leute dabei, aber im Großen und Ganzen sind das Trottel. Ich habe sie gewählt, muss ich dazu sagen. Aber nicht, weil ich sie gut finde, sondern weil ich sie am ungefährlichsten finde. und ich habe das Gefühl, damit kann man am wenigsten Schaden anrichten, wenn ich die wähle. Und ja, ist egal. Auf jeden Fall, aber im Endeffekt sind es einfach nur ein Haufen Trottel. So, muss man einfach so sagen. Das ist einfach nur peinlich. Ja, keine Ahnung. Also ich denke, dass da kommt auch nichts mehr. Also wie gesagt, die Linke ist die einzige Partei, die überhaupt das irgendwie anschneidet. Von den Grünen, die sind da irgendwie, die wollen einfach lieb zu allen sein. Hallo, wollt ihr nicht mit uns koalieren? bevor wir überhaupt die Prozentseite kommen.
Ich glaube nicht, dass es, also die Grünen sind schlau genug, dass im Zweifelsfall dass jetzt am Ende die CDU nicht sagt, aber mit euch koalieren wir nicht, ihr habt uns im Wahlkampf angegriffen. Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dieses ganze Cum-Ex-Zeug, das ist, bis du den Leuten erklärt hast, wie viele Leute wissen, dass diese Cum-Ex-Betrüger nicht einfach nur Steuern hinterzogen haben, mit anderen Worten Steuern nicht gezahlt, was ja immer noch irgendwie so als so, naja, das war ja mal mein Geld und warum, und wenn ich das dem Staat vorenthalte, ist ja quasi eine Form von Selbstverteidigung, sondern dass die tatsächlich aktiv Kohle rausgezogen haben, dass die halt am Ende mehr Konto auf dem Konto, deutlich mehr Milliarden mehr auf dem Konto hatten, als sie vorher hatten. Und bis du allein das erklärt hast, ist ja schon mal 90% deiner Zuhörerschaft eingeschlafen. Und dann noch erklären, was da genau vorgefallen ist. Und dann gibt's halt nicht das Opfer, das irgendwie da sitzt und sagt, und dann war halt Kinderstärtchen und hat mich angegriffen, sondern es ist halt, der Staat ist ein bisschen ärmer. Und, das ist halt alles, was, das ist halt auch jetzt, das ist der Staat ärmer, obwohl wir das alle sind, ist halt kein gutes Opfer. Und man könnte jetzt mal vorrechnen, wie viel das uns jeden Einzelnen gekostet hat.
Ja gut, also ich meine, Cum-Ex hin oder her, aber am Ende des Tages ist ja auch eigentlich nur die Geschichte entscheidend, dass Olaf Scholz einer Privatbank aufgrund von persönlicher Intervention eine Sonderbehandlung hat zukommen lassen. Ja, und das ist ja im Endeffekt erst einmal schon etwas sehr Anrüchiges. Und wenn man halt irgendwie den Anspruch hat, als sozial gerecht zu gelten und irgendwie auf sozialen Ausgleich zu sein und das so als sein Thema macht, dann ist das schon sehr off-brand, wenn man irgendwie sagt, okay, hier du Privatbank, auch wenn du jetzt eigentlich so und so viele Millionen an den Staat zahlen müsstest, wir erlassen dir das jetzt einfach mal. Und darum geht's ja eigentlich, ja. Und das ist dann eigentlich fast egal oder nicht egal, aber halt zweitrangig, warum diese Bank dieses Geld jetzt zurückzahlen musste. Also man musste also dieses Cum-Ex gar nicht verstehen, um zu verstehen, dass irgendwie Olaf Scholz da in echt hässliche Dinge verwickelt ist.
Ja, aber es ist wirklich so.
Also viel, zumindest wenn man es richtig ausschlachten würde, ne, also wahlkampftechnisch, man sagen würde, hier Olaf Scholz, für den ist nicht jeder gleich, ja. Also du als Normaler irgendwie auf der Straße musst deine Steuern zahlen und so weiter und so fort. Aber wenn dann irgendwie die Privatbank von den reichen Bankern irgendwie bei Olaf Scholz vor der Tür steht, dann kriegen die eine Sonderbehandlung. Das reicht ja schon, ne? Also wenn man das so ausschlachten würde, und das könnte man auf einer Wahlkampfbühne, könnte man das machen. Man könnte mit dem Finger auf Olaf Scholz zeigen und sagen, hier, da passiert eine Ungerechtigkeit und du bist der Arsch auf der Straße, der es ausbaden muss. Und wenn man das richtig ausschlachtet, und das könnte man so ausschlachten, auf dieser, sag ich mal, plakativen und emotionalisierenden Ebene, dann würde das auch funktionieren. Nur es gibt leider niemanden, der das macht. Es gibt einfach niemanden. Wir haben niemanden, der das macht. Die CDU, das wäre natürlich völlig off-brand für die. Und die Grünen machen es nicht, weil sie irgendwie, keine Ahnung, sich die Kreide gefressen haben. Und die Linken sind zu chaotisch, um das hinzukriegen. Ja, das ist die traurige Wahrheit. Deswegen kommt Olaf Scholz damit durch und wird vielleicht Kanzler. So.
Ja, also sagen wir so.
Die Medien kriegen es auch nicht richtig auf die Reihe, aber ja.
Ja, und es scheitert ja nicht an, also es ist, ich finde es wirklich irre, mit welcher, dass es halt die Bild es selbstverständlich schafft, irgendwie drauf einzukloppen, wenn irgendwo ein Hartz-IV-Bezieher irgendwo 5 Euro zu viel bekommen hat, möglicherweise. Ich meine, da Florida Rolf, wir erinnern uns noch alle, was die da für einen Aufstand drum gemacht haben, wo dann auch Gesetze geändert worden sind. Und natürlich machen sie Cum-Ex nicht, gehen sie nicht an, weil es ihre Kumpel sind.
Ja.
Aber ich glaube auch, es verfängt halt nicht so. Man tritt halt nicht gerne nach oben. Die Leute treten tendenziell lieber nach unten als nach oben. Ich fürchte, das ist die traurige Wahrheit.
Menschen sind einfach scheiße.
Ja.
Das ist einfach der Punkt.
Da ist sehr viel dran. Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Also wer hätte es, stell dir vor 2 Jahren, stell dir vor, so Anfang von Corona, hätte dir irgendjemand gesagt, du, wir werden in Rekordzeit mehrere geile Impfstoffe haben. Das Problem wird sein, dass die Leute sich nicht impfen lassen wollen. Der hat gesagt, hast du sie noch alle?
Ja, also so Impfgegner gab es ja schon vorher, ne? Also es ist ja nicht so, dass es die jetzt irgendwie aus dem Nichts gekommen sind, aber Ja, aber ich hätte auch gedacht, dass es wesentlich weniger. Ich hätte jetzt gedacht, so sind so 10% oder so, ne? 10% Impfgegner. Und ich glaube aber auch, das ist auch so interessant, wenn man sich so ein bisschen damit näher beschäftigt, dann viele Leute sagen, das sind auch nicht alles Impfgegner, die sich nicht geimpft haben, sondern das sind einfach auch wirklich Leute, die sich nicht wahnsinnig gut damit auseinandergesetzt haben, die halt gezögert haben, die jetzt gar nicht grundsätzlich dagegen sind, sondern nur irgendwie, ja, da, halt so dieses Typische, da muss ich mich mal auch mal mit genauer befassen, ne, irgendwie, und dann tut man es nicht und dann schiebt man es auf also es gab so ein gutes Interview mit so einem Typen, der Chef der Corona-Station in irgendeinem, ich glaube in Frankfurt war, und der hat einfach mal so erzählt, was die Intensivpatienten dort erzählen, die dann natürlich alle ohne Impfung liegen, was so deren Ausreden sind. Und das ist dann halt auch irgendwie genau sowas. Also irgendwie so, ja, ich dachte, also auch so ganz naive Sachen wie zum Beispiel so, ich dachte immer, ich hätte ein gutes Immunsystem und solche Geschichten. So irgendwie so. Und ich meine, das ist halt auch einfach Unwissen, das ist halt auch einfach,
ja, klar.
Und ich meine, dass wir halt auch wahnsinnig gut informiert sind und uns irgendwie, keine Ahnung, den Drosten-Podcast reinziehen und Fischblock und Kai Kupferschmidt und so lesen, und keine Ahnung, New York Times und was weiß ich, das ist halt auch nicht der Normalfall, das ist halt eher die Ausnahme, ne, und
ja. Ich meine, das sagen ja auch alle, so die Mittelschicht, die ist ja quasi vollständig durchgeimpft, sondern es sind ja eher sozial schwächer gestellte.
Ganz häufig.
Leute,
das ist auch, was der sagte, also das halt verglichen mit den anderen Wellen merkt man schon eine extreme Ungleichgewicht, was die soziale Herkunft angeht, ne? Und dass bestimmte Schichten halt gar nicht erreicht werden mit der Corona-Kampagne.
Das ist tatsächlich was ich vor längerer Zeit prophezeit habe. Ich hatte gedacht, dass die Gründe Anne wären, aber dass Corona wird eine arme Leute-Krankheit werden. Und ja. Und ich glaube, ich meine, es ist jetzt haben sie angefangen, irgendwie, das haben sie neulich, dass sie jetzt auf der Ringbahn hier, dass du dich in der S-Bahn impfen kannst. Und dann kriegst du halt eine Johnson-Johnson-Impfung, musst dich nicht noch ein zweites Mal impfen lassen, aber hast deine Impfung weg, wo dann irgendwie Gernot gefragt hat, was ist daran besser, als ins Impfzentrum zu gehen? Dann so, ja, man muss halt nicht ins Impfzentrum gehen, sondern es gibt halt viele Leute. Und ich meine, das ist halt die Realität. Was ist denn, wenn du wenn du halt auf deiner Liste der, also was, wenn Impfen einfach nicht die höchste Priorität hat, weil du halt vielleicht alleinerziehend bist, weil du vielleicht sehr viel arbeiten musst. Was machst du denn, wenn du irgendwie Amazon-Fahrer bist und dir nicht erlauben kannst, weil dein Chef dir sagt, sag mal, wenn du morgen nicht zur Arbeit kommst, dann bist du gefeuert, krank zu sein, auch nur für einen Tag. Und ich meine, wir wissen alle, dass so eine Corona-Impfung einen ganz schön ausnocken kann. Und das ist, das, ja, das, ich glaube, dass natürlich auch solche Sachen massiv dabei sind. Das finde ich sehr, sehr, sehr. Das
ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil natürlich eine Corona-Krankheit dich länger ausnockt als irgendwie ein.
Ja, aber also, der Chef von einem Amazon-Fahrer ist jetzt nicht jemand, der langfristige Denker hat. Ansonsten wäre er auch nicht in der Position, in der er ist. Ich meine, das sind ja auch alles keine Leuchten, die da sind. Das ist ja, ja, also ich bin da, das ist halt, ja, es ist nicht trivial. Ich find's echt schade. Ich finde, wie gesagt, ich glaube, ich habe das hier schon sehr oft erzählt, dass ich sehr beeindruckt davon war, dass man halt in Kalifornien zumindest, ich weiß nicht, ob es in den ganzen USA ist, halt sich bei der Drogerie eine Grippeimpfung holen kann. Und dass das hier halt immer relativ, also ich weiß, dass es bei irgendwelchen Betriebsärzten geht oder sowas, aber das ist so, halt, dass das in deinen Alltag eingewoben wird, dass du
ja. Das ist schon ganz gut und ich glaube, das muss man auch machen. Also man muss die Impfung zu den Leuten bringen jetzt irgendwie. Und das passiert ja auch. Es gibt jetzt so mobile Impfteams. Es gibt, ich war jetzt ja gerade auf dem Festival hier auf dem Planet C, das so Ersatz-Fusion war. Und da konnte man sich auch impfen lassen tatsächlich. Die hatten dann so Moderna, wo einfach wie Sonntag und Montag konntest du dich einfach mal impfen lassen.
Und ich habe irgendwo gelesen, dass in den USA wohl so Street-Partys, nee, wie heißen die? Block-Partys, wohl hervorragend geeignet sind. So, hey, du bist schon mal hier, tanz ein bisschen, iss eine Wurst und hier übrigens.
Genau, gab es da diese
Diskussion
auch in Deutschland über Currywurst und Impfen. Aber ja, also ich meine, das ist, ich glaube, das ist schon gut. Es gab jetzt heute ein Interview mit Drosten, wo er nochmal auch klargemacht hat, dass die Impfquote einfach wahnsinnig viel zu niedrig ist. Wir können mit dieser Impfquote, also er hat wirklich so gesagt, mit dieser Impfquote können wir nicht in den Herbst gehen. Ne? Und dass eigentlich jetzt alles darum gesetzt werden muss, diese Impfquote zu erhöhen. Mhm. Und ja, also ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Was ist denn deine Befürchtung für den Herbst? Das wird, glaube ich, hart, oder? Der Winter wird wieder hart.
Ich glaube, der Winter wird. Ich weiß es nicht. Ich sehe es halt. Also was ich halt sehe ist, ich glaube, dass es wieder so eine ungreifbare, also ich bin nach wie vor beeindruckt davon, dass wir nach dem letzten Winter keinen Konsens finden, dass es schlimm war.
Das ist krass, ne? Ja.
Also das ist halt, dass da über Wochen hinweg jeden Tag 1000 Leute dran krepieren.
Ja.
Und dass die Leute rauskommen und sagen, wieso, war doch gar nicht schlimm.
Ja, ja, ja. Man hat auch das Gefühl, in anderen Ländern gibt's noch mehr dieses Gefühl, dass sie ein traumatisches Erlebnis hatten. Also in Spanien oder in Frankreich merkt man das, dass sie dort ganz anders hinterher sind, was so Corona-Maßnahmen angeht.
Ja, wobei die gehen auch, ich meine, in Frankreich, da waren sie jetzt am Wochenende auch in gigantischen Massen gegen Corona-Impfungen und so auf der Straße. Also das ist da die gleiche
Impfpflicht, glaube ich, ne? Ja.
Gegen diese Impfpflicht.
Ja, ich will, ja, also was ich, also meine Prognose ist halt wirklich düster, muss ich sagen. Also ich glaube, wir werden diesen Winter die Corona-Totenzahlen verdoppeln.
Du meinst, doppelt so viele haben wie letzten Winter, oder?
Ja, wir werden sie verdoppeln. Also wir werden nochmal so viele Tote so haben, wie wir bisher.
Das halte ich für absolut realistisch, ja.
Ja.
Das halte ich ehrlich gesagt fast für die optimistische Variante.
Wahrscheinlich wird es sogar mehr werden. Und der Punkt ist, dass natürlich jetzt im Wahlkampf, jetzt bei diesem Triell, ne, haben wir alle Spitzenkandidaten sozusagen angekündigt, dass es keine weiteren Lockdown geben wird. Was immer sie mit Lockdown meinen, also wenn sie jetzt meinen, auch wirklich gar keine Maßnahmen, also gar nichts, ja, dann würde ich sagen, werden wir noch mehr als 100.000 Tote haben diesen Winter.
Also was ich halt krass finde, dass wir jetzt schon, also ich finde zum Beispiel, ich habe neulich auch eine Diskussion mit jemandem gehabt, der so meinte, ja, aber in Großbritannien, die haben ja alle Maßnahmen eingestellt und die haben ja auch gar keine Nachteile. Und dann habe ich einfach mal die Zahlen gegoogelt und festgestellt, Moment mal, Großbritannien hat 10-mal so viele Leute in den Krankenhäusern wie letztes Jahr um die Zeit und 20-mal so viele Leute auf den Intensivstationen. Und das halt. Ja. Und das sind halt relativ niedrige Zahlen, aber das sind halt, da waren irgendwie in Großbritannien liegen derzeit 1.000 Leute irgendwie auf den Intensivstationen. Und letztes Jahr um die Zeit waren es
1.000 Leute.
Und letztes Jahr um die Zeit waren es irgendwie 60 oder sowas. Also wirklich. Und
du musst bedenken, dass Großbritannien echt nochmal 10% höhere Impfquote hat.
Genau.
Und natürlich eine viel höhere Prävalenz durch die weil die halt schon viel durchseuchter sind auch, ne? Also die hatten ja viel größere Wellen als wir. Das heißt also schon auch die natürliche Prävalenz ist halt dort sehr, sehr viel höher. Also das heißt, die haben insgesamt eine viel, viel höhere Herdenimmunität als wir. Wahrscheinlich fast 20% höher.
Also was ich glaube, was es halt schlimmer machen wird, ist, dass die einzige Lehre ist, die man aus dem letzten Jahr gezogen hat, dass man zu früh reagiert hat. Und nicht zu spät. Dass jetzt halt schon gesagt, also dass halt explizit gesagt wird, ja, die Inzidenz soll nicht mehr das Maß aller Dinge sein. Wir ignorieren in Zukunft weitgehend die Inzidenz. Was ja, also sagen nicht, wir ignorieren die, aber faktisch tun sie das. Das halt erst an den Krankenhäusern. Und das kann man nur machen, wenn man sagt, okay, offensichtlich haben wir letztes Jahr zu schnell reagiert. Wir haben zu wenig Leute sterben lassen. Wir müssen erstmal. Das macht mich pessimistisch. Mich macht pessimistisch, dass wir eben jetzt schon, ich meine, wir haben in vielen Bundesländern haben die Sommerferien gerade so geendet oder noch gar nicht geendet und die Zahlen sind schon schlimm. Und letztes Jahr ging es halt erst so im September los und jetzt halt war es schon Mitte August eigentlich ziemlich scheiße.
Das ist krass, ne? Ja, also
es ging und halt es nimmt in der öffentlichen Debatte, es taucht einfach nicht mehr auf. Wir haben unter Schülern teilweise Inzidenzen von 500 und es ist einfach kein Thema. Es ist einfach absolut kein Thema. Und ich meine, das ist auch was, wo man dann in dieser Diskussion, ja, den Kindern passiert ja nichts. Letztes Jahr, also bisher waren irgendwie, ich habe auch da mal probiert, die Zahlen rauszukriegen, man geht davon aus, dass etwa 1,4 Millionen Kindern unter 12 Corona hatten bisher. Und von denen sind 1.200 im Krankenhaus gelandet. Und die Kinder sind nach wie vor nicht geimpft. Wir haben eine wesentlich ansteckendere Variante. Das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich darauf setzen, dass wir...
Weil man muss sagen, Hospitalisierungen sind eine schwierige Sache. Rein statistisch gesehen, weil Hospitalisierung, also Corona-hospitalisiert gilt jeder, der im Krankenhaus ist und einen positiven Corona-Test hat. Und zwar völlig egal, warum er im Krankenhaus ist. Also das heißt, wenn du irgendwie, keine Ahnung, dir einen Fuß gebrochen hast und gleichzeitig Corona hast. Dann gehst du in die Hospitalisierungsrate ein.
Okay, das wäre natürlich. Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte und es besteht vielleicht die Hoffnung, dass das bei den Kindern relativ viele sind.
Ja.
Ich meine, es sind trotzdem noch verschwindend wenig Kinder. Aber es ist halt, wenn sich das bestätigt und wenn das jetzt, wenn dieses Jahr irgendwie dann diesen Winter 8.000, 9.000 Kinder wegen an oder mit Corona im Krankenhaus liegen, dann ist das eine kleine Stadt. Und, ja. Und wir werden garantiert zu dem, also ich finde das, ich habe das neulich irgendwo heiß gelesen, dass in irgendeiner, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, das war in Florida, die haben gewarnt, die Bevölkerung, hey, wir können nicht mehr für die Trinkwasserqualität garantieren. Bitte kocht euer Wasser ab, weil wir haben keinen Flüssigsauerstoff mehr, weil den brauchen wir alles, um die Leute auf den Krankenhäusern zu beatmen.
Ja, ja.
Und das ist halt, ich meine, in den USA gibt es jetzt auch wieder viele Staaten, wo die Kapazität zusammenbricht. Wo Leute, also man hört ja auch in den letzten Tagen so auch gerade aus dieser rechten, ja, aus QAnon-Leugner-Szene von relativ vielen Todesfällen, so auch prominenteren. Halt irgendwie, ja, da ein Radiomoderator, da der und der. Ja, der. Und das sind halt, ja, sagt man so, ja, das sind halt die USA. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum das hier so wahnsinnig viel besser sein sollte. Und ja, also sagen wir mal so, ich bin mir sicher, dass die Pferdewurmkur auch hier demnächst mal ausverkauft sein wird.
Weil ich das gerade sehe, die Melanie Brinkmann hat wohl in einem Zeitinterview halt so durchgerechnet, dass ungefähr 0,1 bis 0,19% mit positiv SARS-CoV-2 ins Krankenhaus kommen können, also von den Erkrankten, ne? Mhm. Und davon dann wiederum 3% sterben können. Und hat dann halt so ungefähr überschlagen, dass halt mehrere hundert Kinder und Jugendliche im kommenden Winter ihr Leben verlieren könnten. Hm. Das wäre schon echt krass, also wenn das zutrifft, was sie sich da so auszeigt. Und die Melanie Brinkmann ist ja schon auch eine gute, würde ich jetzt mal nicht...
0,19.
Also 0,1 bis 0,19.
Okay.
Also bis 0,2 kann man sagen. Von, glaube ich, den Infizierten ist an laut amerikanischen Zahlen wohl ins Krankenhaus gekommen. Wobei da natürlich auch die Frage ist, sind die jetzt wegen Corona ins Krankenhaus gekommen oder nicht und so. Also es ist natürlich, also ich weiß nicht so genau, aber auf jeden Fall es ist auf jeden Fall, also Kinder im Krankenhaus ist halt schon schwer erträglich insgesamt, ne?
Ja.
Und ja, also ich weiß noch, es gab ja diese, wir hatten ja schon drüber geredet, über diese Doku, die letzten Winter gedreht worden ist, um Weihnachten herum dort auf der Charité-Intensivstation. Und da war ja tatsächlich das Krasse für die Ärzte und für die und für die Pflegerschaft war ja dieses Erlebnis, dass sie halt auch ganz krass rausgestellt haben, dass da irgendwie eine Frau war, die, ich glaube, irgendwie nicht mal 40 war oder so, oder um die 40, ja, irgendwie, und die sie verloren haben. Und das war ja so das krasse Erlebnis für die, ne, also. Und ich glaube, das ist halt, das wird dann normal. Also, weil der Schnitt, der Altersschnitt insgesamt wird massiv sinken. Und ja, wahrscheinlich werden auch Kinder sterben, aber es werden viele, 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 viele unter 40 sterben.
Ja.
Und das ist auch, das ist schon schwer genug, also zu ertragen. Ne? Also von den nächsten 100.000 werden wahrscheinlich nicht die meisten alt sein. Ja, also die meisten der 100.000, die jetzt gestorben sind, die waren ja alle, fast alle irgendwie über 80. Ja.
Ja.
Aber die nächsten 100.000, die werden wahrscheinlich im Schnitt, keine Ahnung, 60 sein oder was. Also es wird ein harter Winter, kann man auf jeden Fall mal feststellen.
Ja.
Es wird ein harter Winter. Leute, brace yourselves. Ja, ja. Gut.
Naja.
Wollen wir noch irgendwas an, wollen wir noch mal über Krypto reden? Ach,
heute nicht
mehr. Diesen Podcast, den ich dir noch empfohlen hatte, wieder the, why, When the Music Stops, ne? Da fand ich eine These nochmal im zweiten Teil, fand ich ganz interessant, nämlich über Tether. Da meinte er halt, dass Tether im Endeffekt, das Scheme hinter Tether ist vielleicht auch einfach, dass die Tethers die realen Dollar, die im System stecken, ersetzen. Also sozusagen, das ist halt im Endeffekt.
Ja, klar.
Dass es im Endeffekt ein System ist, um das reale Geld aus dem System rauszuziehen, ohne dass die Leute es merken. So, ne? Irgendwie.
Ja, das ist so eine Theorie, von der ich schon länger ausgehe. Du nimmst halt, machst halt 1000 Tether aus der Luft und kaufst dann Bitcoin dafür und verkaufst du dann wieder und für echte Dollar und dann hast du aus 1000 Tethern $1,000 gemacht und irgendjemand
hat ich hätte diese These nicht im Kopf und die hat mich auf jeden Fall nochmal, weil das macht Sinn, ne? Also
klar.
Warum sollten sie dann halt so viel Tether immer drucken, um das da reinzuballern? Ich meine, nur um den Kurs hoch zu jazzen. Ja, das macht auch Sinn, ne? Also einfach nur den Kurs hoch zu jazzen oder einfach nur um den Kurs zu halten im Sinne von Liquidität aus dem System ziehen und ohne dass irgendjemand es merkt.
Ja. Michi winkt dir zu.
Ja, so. Diana hat mich zuerst zugewunken.
Ah, okay. Ja, das ist.
Das ja, fand ich nochmal ganz interessant.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so dieses. Das. Es gibt ja auch schon die ersten Börsen, die halt dir für deinen Tether, also wenn du mit Tether bezahlst, dann kriegst du nicht so viel Bitcoins dafür und sowas.
Ja.
Die halt. Und das ist auch sowas, dass du halt, du kannst es natürlich auch direkter machen. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn irgendjemand halt, wenn du musst irgendwie Zinsen bringen. Es gibt ja so viele, also es gibt ja diese astronomischen Zinszahlungen, die dann teilweise kommen. Das ist ja halt bei solchen Schemes so. Bei deiner normalen Bank kriegst du halt 1%, wenn du Glück hast. Hier kriegst du angeblich 10% oder 20% oder gerne ja auch mal sowas wie 1% am Tag oder 2% am Tag, was halt absurd und also was halt irgendwie in die Richtung von 1000% pro Jahr geht oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was 1-2% am Tag sind. Aber sowas, also halt absurd viel.
Unrealistisch viel. 256%.
Und
256%.
Die kannst du natürlich,
Das ist einfach zu rechnen.
Wieso? 256?
Weil es 256 Tage, 356, sorry. 356 Tage.
Es gibt Zinseszins, Michi. The power of, wie heißt das?
Stimmt, ja.
Da muss die Zinseszinsrechnung auch drauf packen. Ansonsten,
Ansonsten
ist es einfach.
Recht. Du hast recht. Ja, ein Fehler.
Und, damit hast du dann, und das ist natürlich so eine Versprechen kannst du natürlich viel, viel einfacher halten, wenn du den Leuten Dollars abnimmst, aber dann selber für 80 Cent oder für 60 Cent einen Tether kaufen kannst und dann sagen kannst, guck mal, hier kriegst du 1,2 Tethers zurück für $1, obwohl du schon nach so und so langer Zeit. Und das macht denen dann auch solche, es gibt ja auch regelmäßig dann, es ist ja auch so ein reines, also es gibt ja auch Airdrops, das heißt, dass regelmäßig mal irgendwelche Kryptowährungen verschenkt werden und sowas und mit denen dann, und dann dafür bietet sich sowas natürlich auch an, dass du irgendwo billig Tethers kaufst und die dann formell $1 wert sind und dann machst du es halt. Es gibt auch eine Theorie ist auch, dass halt in China in diesem sehr unter Banken, also wo halt die Banken extrem hart reguliert sind und Firmen keine Kredite aufnehmen dürfen, wie können sie vielleicht doch Kredite aufnehmen, indem sie Firmenanteile verkaufen für Tether und dann diese Tether nehmen und die dann mit gegen irgendwie Dollar eintauschen oder sowas. Also es muss nicht mal zwangsläufig über Bitcoin gehen, sondern kann halt einfach so ein ja rein formell, guck mal, wir haben hier nur Firmenanteile verkauft, wir haben ja gar keinen Kredit aufgenommen. Hupsi, das war ja zufälligerweise dann doch ein Kredit. Sowas halt. Aber müssen wir auch nicht alles heute drüber sprechen. Aber auf jeden Fall, der Podcast When the Music Stops, Ich habe mir die beiden Folgen dann auch angehört, die du mir da empfohlen hast. Wir haben ja schon neulich schon mal über die Folge da zum Thema, wie hieß es gleich, das Geld?
Monero oder so?
Nee, Monero nicht.
Nee, nicht Monero, sondern, was war denn das nochmal? Ist doch egal. Ja, also es ging ja eigentlich um die Überzeugung dieses,
genau.
Dieses Typen da.
Der hatte schon mal eine Folge mit einem ehemaligen Profi, Profi-Pokerspieler, was sehr spannend war, weil der Pokermarkt ist ja in den USA, also es gab, also Pokern ist natürlich hoch reguliert, ob man dafür Geld verdienen kann und so weiter und so fort und wie viel und wo und weiß der Teufel was. Und dann kam das Internet und plötzlich war das Online-Poker quasi dann erstmal eine Zeit lang sehr, sehr unreguliert. Und da sind dann auch gerade die amerikanischen Behörden sind dann, irgendwann kamen da mal Gesetze und irgendwann sind sie mal hinterhergegangen und irgendwann ist das dann mal alles losgegangen. Und dabei sind natürlich, es gab irgendwelche Pokeranbieter, die hatten einen God-Mode, wo einzelne Spieler die Karten von allen sehen konnten und sowas. Also ganz offensichtlicher Betrug. Bei dem entsprechenden Pokeranbieter hat ein Typ gearbeitet, der jetzt der Chef Jurist von Tether ist. Also es sind die Personen sind auch oftmals die gleichen, die in dem einen Betrug drin waren. Und da ist dann irgendwann der Hammer gefallen und dann haben sie einen Crackdown gemacht auf diese. Und das war wohl damals sehr, sehr beeindruckend, weil halt teilweise haben die Leute es geahnt und haben probiert, ihr Geld noch rauszuholen, so schnell es noch geht. Und teilweise war es einfach so, dass Leute gespielt haben, gepokert haben, während ihr Online-Poker-Anbieter hinter ihnen dicht gemacht wurde. Und sozusagen erst als das Spiel vorbei war, haben sie dann festgestellt, so okay, das war's dann wohl, dieses Geld sehe ich wohl nie wieder. Und
in der aktuellen Folge fragen sie sich ja auch so ein bisschen, was jetzt eigentlich mit der FTC ist, also mit der Regulierungsbehörde und warum die so langsam oder gar nicht reagieren auf die oder FEC heißt sie, glaube ich, ne? Oder wie
heißt das? Ja, die heißt nicht FTC. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie sie heißt, aber sie heißt nicht FTC.
SEC, ja, genau. Security Exchange, ja. Warum die halt da nicht drauf reagiert, und das fand ich ganz interessant, weil die hatten die These, dass halt die SEC, wie viele Behörden, halt auch noch nicht so richtig verstehen, was da eigentlich los ist mit dem Krypto und die Technik und so weiter und so fort, so ein bisschen so eine Ehrfurcht davon haben und gleichzeitig auch so ein bisschen Angst davor, dass sie halt als so die Spielverderber gelten, wenn halt so eine neue Technologie kommt und sie dann halt gleich drauf kloppen, dass sie dann so als Technologieverhinderer irgendwie dastehen.
Genau.
Und dass sie dann so ein bisschen davor Angst haben. Und da habe ich mich auch gefragt, inwiefern das zum Beispiel auf Deutschland auch zutrifft, ne? Also gäbe es nicht zum Beispiel auch Regulierungsbedarf durch die BaFin in verschiedenen Hinsichten? Wir sind ja schon einmal so richtig auf die Schnauze gefallen mit Wirecard und ich kann mir gut vorstellen, dass da ähnliche Mechanismen auch bei uns am Start sind.
Ja, ein bisschen was machen sie tatsächlich auch. Also es gibt diesen einen Crypto Exchange namens Binance, der jetzt, glaube ich, der größte oder zweitgrößte ist vom Volumen her, also der wirklich groß ist. Eine Firma, die einen großen Hehl drauf macht, in keinem Land der Welt ihren Firmensitz zu haben, was natürlich immer hervorragend geeignet ist, um cool zu wirken und gleichzeitig sicherzustellen, dass dir niemals ein Gläubiger irgendwie vor Büro steht. Und die haben jetzt so ein bisschen den Hammer gehört. Die haben ihre Zahlungsmittel in Großbritannien verloren, die haben in Italien massiv verloren, die haben in den USA hatten das sowieso schon öfters länger schwer. Und die haben auch von der BaFin in Deutschland irgendwann mal eins auf den Deckel bekommen. Also da sind sie nicht ganz untätig, wobei das auch wirklich also das könnte ruhig mehr sein. Und diese Binance, die sind schon, die versprechen teilweise absurd, also so absurd hohe Zinsen und sowas. Und
bei Binance geht ja auch ein Großteil der Tether-Geschichte, weil Binance, glaube ich, jetzt zu diesen Exchanges gehört, die keinen Bankzugang haben, ne?
Doch, die hatten, eben bis vor kurzem Bankenzugang.
Ja,
eben
bis vor kurzem, ne?
Und das ist, jetzt gerade was sie jetzt gerade in sehr vielen Staaten verlieren. Also in Großbritannien haben sie es gerade mit viel Trara verloren und so. Und dass halt die Banken langsam alle anfangen, kalte Füße zu kriegen und zu sagen, mit denen machen wir keine Geschäfte mehr.
Ja. Ich habe ja in einem Interview jetzt in der Brand 1 tatsächlich die Behauptung aufgestellt, dass die Kryptoblase innerhalb der nächsten 12 Monate platzt. Ich bin gespannt.
Ich bin mal gespannt, ob du recht hast. Ich weiß auch gar nicht, weil wann ist sie denn geplatzt? Das wäre ja mal die spannende Frage.
Also ich würde sagen, der Kurseinbruch muss schon signifikant sein. Also so wie das letzte Mal, wo es, keine Ahnung, von, was war das, 70 auf 30 oder so runtergegangen ist, das zählt nicht.
65 auf 30 ungefähr.
Oder 65 auf 30 oder so, das zählt nicht. Also es muss schon, glaube ich, unter 10.000 fallen.
Okay.
Damit
es gibt Leute, die sagen, so 7.000 ist realistisch. Wobei Leute erzählen viel in alle Richtungen.
Ja. Ich meine, der Punkt ist ja, das Interessante an Krypto ist ja im Endeffekt, es ist eigentlich völlig
beliebig. Es ist beliebig, nicht tot zu
kriegen. Ne? Vor allem ist es völlig beliebig. Ne? Also ob jetzt ein Bitcoin 100.000, eine Million oder ein Euro wert ist, ist eigentlich das. Also es gibt weder für das eine noch andere irgendwie gute Argumente. Es ist also alles genauso, im Endeffekt genauso wahrscheinlich, ja. Also
na, ich glaube, du kannst ausrechnen, was ein Bitcoin wert ist. Und zwar, es gibt halt ein Bitcoin hat einen gewissen Utility, nämlich Zensurresistenz bis zu einem gewissen Grad. Wie hoch die Zensurresistenz ist, das musst du halt berechnen. Und dann musst du berechnen, musst du überschlagen, das kannst du natürlich nicht berechnen, wie viel weltweiter Bedarf besteht an dieser Zensurresistenz. Und wenn du halt sagst, der Markt an Ransomware, nehmen wir mal an, das wird nur für Ransomware gebraucht.
Aber der wächst ja, ne?
Der Ransomware. Ja, der wächst ja, genau. nehmen wir mal an, das ist
ganz großen Märkte ist es.
Der okay. Ransomware, die aufstrebende Ransomware-Industrie hat ein jährliches Volumen von 500 Milliarden, was wir hoffentlich niemals haben werden. Dann kannst du halt den Marktwert von Bitcoin darauf berechnen, weil dann, wenn halt ein Bitcoin irgendwie nur 20 Cent wert ist und es gibt nur 10 Millionen Bitcoins oder 15 Millionen auf der Welt, dann
21 Millionen, aber also
na, noch nicht, noch sind es ja nicht, genau, sind ja auch schon auch irgendwie verbrannt und sowas, also so.
Stimmt, ja.
So, es gibt halt nur eine begrenzte, ist ja auch meinetwegen 21 Millionen, es gibt eine begrenzte Zahl von Bitcoins auf der Welt, dann müssen die, dann würde sich das Ransomware-Geschäft ja irgendwann gar nicht mehr lohnen. Also ich meine, das ist, an die muss man ja auch denken. Das ist ja, auch.
Denk doch mal an die Ransomware-Leute.
Mal an die Ransomware-Leute. Also insofern glaube ich schon, dass man tatsächlich, dass es so ein...
Ich meine, die Ransomware, denen würde ich das auch zutrauen, dass sie bald irgendwie Lobbyismus haben und so. Dass sie dann halt irgendwie bei der CDU irgendwie Klinken putzen und sagen, so pass mal auf, hier, wir sind eine ganz wichtige, aufstrebende Industrie, denk doch mal an die Arbeitsplätze. Und
da bist du näher dran an der Realität, als du glaubst, weil, ja. Also ich meine, Hacking ist ja in den... Viele dieser Leute sitzen ja in Russland. Und der Grund dafür ist halt, weil du dich damit mit den Mächtigen arrangieren kannst, weil die halt im Wesentlichen sagen, ja, solange du keine Russen angreifst, sind wir damit okay.
Ja, genau. Das ist der Deal in Russland. Ne?
Wir kommen mal auf dich zu, falls wir mal einen Gefallen von dir brauchen.
Ja.
Und bitte zahl doch deine Steuern darauf. Und das ist halt. Insofern bist du da gar nicht so weit weg von der Realität. Also ist es.
Aber Zensurresistenz, das ist auch nochmal so ein Ereignis im Internet, das mich jetzt wirklich beschäftigt hat. Und das war halt der Crackdown auf OnlyFans, ne? Also es gab
ja,
es gibt diese Adult-Plattform OnlyFans.
Das war gar keine reine Adult-Plattform, oder? Das war
in erster Linie schon, ja? Linie schon hauptsächlich Adult-Content. Und also vor allem aber auch natürlich von so Creatoren, also so persönlich, also so meistens Mädels natürlich, ne, irgendwie die halt da ihre Seite haben und dann konntest du dann als Fan dann irgendwie die abonnieren und dann hattest du sozusagen so wie Patreon, ne, irgendwie nur eben mit
für
meistens
Porno.
Irgendwie ja Porno, irgendwie Sexbilder, ja. Nacktbilder, dies, das und so. Und da gab es dann eben diese Ankündigung von OnlyFans, dann auf einmal zu sagen, ja, also wir werden jetzt hier zumindest ich glaube, Hardcore-Porn, also sie hatten das, glaube ich, schon ein bisschen eingegrenzt, sie wollten nicht alle Nacktbilder, aber halt so irgendwie so alles, was so pornografisch oder so klassisch pornografisch, okay. Hardcore-pornografisch oder sowas, Content wollen sie halt bekämpfen. Und dann gab es natürlich einen riesengroßen Aufschrei, weil wirklich ganz, ganz, ganz viele Leute, im Endeffekt ist es halt das, was auf dieser Plattform stattfindet und natürlich diese ganzen Leute, die dort drauf sind, von diesen Einnahmen total abhängig sind. Ne? Und das ist natürlich für mich erstmal auch total spannend, weil das natürlich die Macht der Plattform, ne? Also die Macht der Plattform besteht ja im Endeffekt aus den Abhängigkeiten von der Plattform, die es generiert. Und diese Abhängigkeiten sind natürlich gerade dann, wenn du deinen Lebensunterhalt davon bestreitest, natürlich extrem hoch. Ne? Das heißt also, für die ganzen Mädels da, für die ganzen Sexworker und WorkerInnen, ich habe gegendert, die ganzen SexworkerInnen, war das natürlich ein extrem krasser Schlag und es gab ein großer Aufschrei und mittlerweile ist es ja auch Gott sei Dank so, dass diese SexworkerInnen sich auch politisch organisieren, halt versuchen eine Stimme zu haben, vor allem in erster Linie über Twitter auch und deswegen kriegt man das dann auch ganz gut mit und jedenfalls gab es dann natürlich Diskussionen darüber, woher das kommt, weil natürlich ganz freiwillig wird das so eine Plattform natürlich nicht machen, wenn ihr Geschäftsmodell darauf basiert. Und dann kam natürlich raus, dass es in erster Linie nicht OnlyFans selber ist, die jetzt irgendwie einen Sinnesgewandel hatten, sondern in erster Linie halt Kreditkartenbetreiber sind. Mhm. Also vor allem Mastercard und Visa und American Express, die im Endeffekt gedroht haben, OnlyFans sozusagen die Zahlungsinfrastruktur abzuklemmen. Mhm. Und das wiederum tun die auch wiederum nicht freiwillig, sondern da gibt es halt entsprechende politische Pressure Groups, speziell aus der amerikanischen Rechten und der und der religiösen Rechten aus Amerika, die dann eben Druck auf Mastercard und so weiter und so fort und auf die Zahlungsanbieter gemacht haben, um dann halt diese solche Plattformen zu defunden. Das gleiche ist schon mit Pornhub passiert. Pornhub hat ja tatsächlich seinen Zugang zu Mastercard und zu anderen Bezahldienstleistern verloren, genau aus diesen Gründen, ne? Und genau aus diesen Sachen so. Und die sind dann tatsächlich auch haben dann tatsächlich Krypto als Zahlungsmethode integriert. Ja, und versuchen jetzt sozusagen über Krypto zu überwinden. Und meine Befürchtung ist tatsächlich, ne, dass halt immer mehr, genau aus solchen Mechanismen heraus, immer mehr Plattformen, aber auch zum Beispiel vielleicht auch einfach, dass sich einzelne Creators und Creatorinnen dann natürlich aus nachvollziehbaren Gründen sich Krypto zuwenden, weil es eben eine zensurresistente Bezahlmethode ist.
Ja.
Und dann wird es halt echt ein Problem, weil ich meine, der Punkt ist, ich bin nach wie vor der Meinung, wir müssen Krypto verbieten. Also wir müssen es wirklich verbieten, wir müssen es wirklich abschaffen. Und wenn dann aber.
Nano ist das Geld übrigens.
Nano
ist diese Kryptowährung
jetzt. Genau.
Total
simpler Name. Wir müssen. Und das wird natürlich echt ein Problem, wenn halt tatsächlich Leute ein berechtigtes Interesse oder eine berechtigte Abhängigkeit dann eben von diesen Kryptowährungen haben, dass wir dann halt die auch nicht mehr loswerden. So,
also auch, ja, klar.
Also dass ich dann auch nicht mehr guten Gewissens dagegen sein
das
kann,
ist, das ist
die also Sachen die zu.
Die Gefahr, dass in dem Moment, in dem diese, je einfacher es wird, solche Zahlungswege einzuschränken und eben auf politische Art und Weise, desto öfter wird es passieren. Und ja, also das ist eine echte Gefahr. Und
deswegen müssen wir für die Rechte von SexworkerInnen kämpfen, damit wir Krypto verbieten können. So ist das nämlich.
Ja, aber das Problem ist dann natürlich halt, wenn man dann Krypto verboten hat und es nicht mehr existiert und man hat wieder eine andere Regierung, wird es umso leichter für die, denen dann die Lebensgrundlage unterm Arsch wegzuziehen.
Ja, deswegen müssen wir halt auch weiterhin politisch aktiv bleiben.
Ja.
Das ist nämlich der Punkt, ne? Also Krypto versucht hier Probleme zu lösen, die sonst nur durch Politik zu lösen sind. Und das ist halt ganz häufig so in dieser ganzen Tech-Szene und dieser ganzen, vor allem ganzen Krypto-Szene, dass man immer versucht, Politik durch Algorithmen zu ersetzen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt ein großer Fehler. Ich glaube, dass politische Probleme nur nachhaltig politisch gelöst werden können. Mhm. Und diese ganze Idee zu sagen, wir können politische Probleme mit Technik lösen, ist halt falsch. Ich bin ja absolut kein Anti-Technik-Mensch. Ich bin ja ein totaler, ich bin eigentlich ein Technik-Enthusiast und ich bin nach wie vor der Meinung, dass man mit Technik die Welt verbessern kann und verbessern sollte. Aber es gibt bestimmte Dinge, die kann man mit Technik nicht lösen, sondern das sind politische Probleme, die sind genuin politisch, weil es geht dort um Anerkennung, es geht dort um Macht, es geht dort um und diese Probleme, die wird man nicht los. Man kann sie mit Technologie höchstens in die eine oder in die andere Richtung ein bisschen verschieben, vielleicht auch ein bisschen zeitlich auflösen oder so, aber man wird sie nicht los, ja. Der Punkt ist natürlich,
Also da bin ich tatsächlich, ich meine, wenn die Politik jetzt anfängt, Druck auf Mastercard auszuüben oder eben auf solche Kreditkartenanbieter, damit die bestimmte Geschäfte nicht mehr einstellen, dann macht die Politik ja genau das. Sie macht ja, sie nutzt technische Mittel, um Politik zu machen.
Genau.
Und
deswegen müssen wir Politik machen, um diese technischen Mittel wieder freizukriegen von dieser Politik.
Ja, aber es ist natürlich schon, man kann natürlich schon argumentieren, wenn es einfach Geld hat, gibt, was sich nicht zensieren lässt, dann kommt die Politik auch gar nicht in Verlegenheit, das verbieten zu wollen. Oder effektiv verbieten zu können. Ja. Und das ist ja, ich meine, das ist
da sind wir wieder bei der gleichen Thematik wie bei der Verschlüsselung, ne? Ich meine, der Punkt ist, das hatten wir ja schon gesagt, dass WhatsApp unter anderem deswegen auch sich auf die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gegangen ist, weil sie sich dann mit der Moderation raushalten können. Das heißt mit anderen Worten, sie haben dort auch Politik ersetzt durch Algorithmen, ne? Also sie haben Politik verunmöglicht durch Algorithmen. Und das gleiche gilt natürlich auch für Cryptocurrencies, dass sie halt, das ist ja auch das dezidierte Ziel von Cryptocurrency, ist ja die Politik aus dem Geld zu nehmen, ja. Und ich glaube, das ist aber falsch, weil ich glaube, wir brauchen die Politik in dem Geld.
Ich glaube, Geld ist durch und durch politisch. Und ich glaube, dass ich glaube, wenn du nicht zensierbares Geld hast, dass du mehr Probleme dadurch erzeugst, als du löst. Weit mehr. Ja, Punkt. Und abgesehen davon, dass die Politik, glaube ich, auf absehbare Zeit immer Wege haben wird, dass ich glaube, bisher hat die Politik einfach noch nicht erkannt, was für eine Gefahr für sie, sobald die Regulierung das entdeckt, was für ein potenzieller Hammer Krypto ist, wenn er sich durchsetzen würde, werden die, also bisher ist einfach, spielt es keine Rolle. Das war ja auch in diesem Podcast, dass halt auch der Drogenhandel sowas wie Silk Road oder sowas, das ist halt
lächerlich eigentlich, ja.
Waren halt einfach lächerliche Summen, die darüber abgewickelt worden sind, sodass sich das einfach nicht gelohnt hat, dafür wahnsinnig viel Arbeit zu investieren. Aber das ändert sich natürlich nach und nach. Und
der Ransomware auf jeden Fall. Das ist halt, da sind wir jetzt mittlerweile bei einem Milliarden-Geschäftsmodell mittlerweile.
Genau. Und was jeden von uns in irgendeiner Form betreffen wird. Mhm. Und halt eben wurde ja in diesem Podcast erwähnt, dass wenn halt mal wieder ein Krankenhaus wegen Ransomware nicht mehr funktioniert, bis sie halt so und so viele Millionen Dollar an Ransomware überwiesen haben, dann schafft es nicht mehr an die nationalen Nachrichten, sondern es ist so auf lokalem Ebene. Oh, unser
lokales. Und ich fand es interessant, dass sie gesagt haben, und eventuell können da auch Leute sterben. Dabei habe ich jetzt letztens irgendwo gelesen, dass tatsächlich mittlerweile tatsächlich schon dezidiert Tote rückführbar auf Ransomware sind. Also es gibt Leute, die gestorben sind, weil Ransomware.
Ja, klar.
Also es gibt, es ist kein theoretisches Szenario mehr. Es sterben Menschen durch Ransomware.
Ja. Und ich meine, im Zweifelsfall ja schon allein dadurch, wenn irgendwie ein Krankenhaus Patienten ablehnen muss, weil sie keine Patienten aufnehmen können, weil sie nicht wissen, ob sie noch freie Betten haben.
Ich glaube, das war es. Also es war tatsächlich jemand, der halt im Krankenwagen lag, der halt in ein Krankenhaus eingeliefert worden sind, aber wegen Ransomware haben sie ihn abgewiesen. Und dann muss der Krankenwagen umkehren, anderes Krankenhaus, und da auf dem Weg ist er gestorben.
Ja.
Ja, also es ist eine schwierige Sache, und ich ja.
Ich muss ins Bett.
Genau.
Ich muss morgen früh in die Schule.
Alles klar. Dann wünsche ich dir noch eine grusame Nacht.
Danke. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Es ist jetzt schon nach 11. Ciao.
Vielen Dank fürs
Zuhören. Sorry für das jetzt abrupte Ende, aber ich glaube, wir kommen jetzt auch Punkt, wo es jetzt.
Wir werden das Problem heute eh nicht mehr lösen, Marc.
Genau. Beim nächsten Mal dann. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.